Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute sprechen wir mal wieder über Art, der Rapper, der einen Überhype hatte mit seinem Song Belgisches Viertel und dann einfach von der Bildfläche verschwunden ist. Falls ihr es so ein bisschen beobachtet habt, dann gab es irgendwann mal ein Statement und dann, ne, aber es war nie so ganz klar, wo ist der jetzt hin? Man wusste, er hat vertragliche Schwierigkeiten und jetzt hat er sich zum ersten Mal nach all den Jahren in einem Interview bei der YouTuberin Sascha zu den ganzen Problemen rund um seinen Vertrag und sein Label geäußert. By the way, er war unter Vertrag bei dem Label von Dougie B. Danach sprechen wir über den Beef zwischen Farid Bang und Bero Bass. Letzte Woche haben wir mal eine Woche ausgesetzt und ich dachte schon, okay, das hat sich so ein bisschen jetzt erledigt irgendwie. Aber dieser Beef hat nochmal so heftig Wind aufgenommen. Ich habe mich echt totgelacht. Wir sprechen gleich über einen Diss-Track, den es so noch nie gegeben hat. Danach kommen wir zu einem wilden Feature aus Levin Liam zusammen mit Reezy. Eine unerwartete Kombi, die aber wirklich hart geht. Und zu guter Letzt sprechen wir über den wohl gehyptesten Newcomer aktuell, Lacazette. Also, ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung.
Was gibt es bitte Nervigeres als einen schlechten Mobilfunkvertrag? Ich spreche aus eigener Erfahrung, weil ich die letzten Monate in einem Vertrag festhing, wo ich sowohl schlechtes Internet hatte, aber auch, wenn mich jemand angerufen hat, ich einfach keine Verbindung hatte und so oft der Anruf abgebrochen ist. Und jetzt habe ich neulich mit Lennart gesprochen und er hat mir einfach von dem gleichen Problem geschildert.
Ja, genau. Ich war jetzt ewig in der Abo-Falle gefangen, also mit total veralteten Konditionen, weil man kennt es irgendwie, man hat vor 2 Jahren einen Vertrag abgeschlossen und einfach nicht so viel schnelles Internet, wie wir das bei Deutschrap Plus brauchen. Wir posten ja andauernd auf Instagram, hier mal schnell ein YouTube-Video anschauen und es ist halt wirklich essentiell wichtig, immer schnelles Internet zu haben.
Ja, dem kann ich mich echt nur anschließen und jetzt die Frage, warum erzählen wir euch das Ganze? Weil wir eine Lösung gefunden haben, und zwar SimOn Mobile. Da bekommt ihr aktuell 15 GB ab 8,99 Euro. Ich finde, dieser Mobilfunkvertrag ist auch super fair gestaltet. Man kann monatlich kündigen. Ihr könnt auch ganz flexibel auf 20 oder 30 GB aufstocken, wenn ihr mal mehr braucht. Ihr habt Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosem 5G, All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling ist natürlich auch mit dabei.
Ja, also von 15 GB ab 8,99 Euro konnte ich in den letzten 2 Jahren nur träumen. Und wir haben sogar noch ein Goodie für euch, wie ihr nochmal monatlich 5 GB on top bekommt. Und zwar mit dem Code DEUTSCHRAP5, alles groß geschrieben, bekommt ihr 5 GB monatlich on top für die ersten 6 Monate. Den Code findet ihr in den Shownotes oder wenn ihr es direkt eingeben wollt, simon.link/deutschrap.
Ja, wir beide sind jetzt schon bei SimOn Mobile. Wir haben schon unsere ersten Wochen testen können. Das war auch super easy mit Rufnummermitnahme, Vertragwechsel und so weiter. Das heißt, wenn ihr auch in einem nervigen, schlechten Vertrag feststeckt, dann ist das jetzt der Impuls. Let's go, nutzt dieses Angebot 15 GB ab 8,99 und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge Deutschrap Plus.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und wir starten mal rein mit einem Meilenstein, den Raf Camora als erst 3. Rapper geknackt hat. Und zwar ist Raf Camora erst der 3. Deutschrap-Artist, der es geschafft hat, mindestens 10 Songs auf Spotify zu haben mit mindestens 100 Millionen Streams. Also jetzt zuletzt hat der Song 2CB die 100-Mio-Grenze geknackt. Der ist ja zusammen mit Luciano vor 3 Jahren rausgekommen und das war jetzt eben sein insgesamt 10. Song mit mindestens 100 Millionen Streams auf Spotify. Also auf jeden Fall schon ein Kunstwerk und es haben halt nur 2 Rapper davor geschafft. Und das ist jetzt meine Frage an dich, ob du diese beiden Rapper errätst. Wer war der Erste, der es jemals geschafft hat? Und wer war der Zweite? Und dazu auch einen kleinen Side-Fact. Der es als Zweites geschafft hat, ist jetzt mittlerweile derjenige mit den meisten Songs über 100 Millionen Streams. Schaffst du das aus dem Stand?
Also die Frage ist, welcher Rapper es zuerst geschafft hat, 10 Songs mit über 100 Millionen zu haben, nicht einen Song, oder?
Genau, 10 Songs.
10 Songs.
Und wer als Zweites dann auch? Also du musst jetzt 2 Rappernamen nennen. Ich glaube, wenn ich dir Auswahlmöglichkeiten geben würde, wäre es zu einfach. Wenn du gar nicht weiterkommst, dann nenne ich dir 5 Namen.
Boah, es ist krass schwierig, weil wenn ein Song 100 Millionen Streams hat, dann ist es ja schon wirklich so ein richtig krasser Hit, ja. Und wenn ich jetzt so durchgehe, dann ne, fallen mir bei vielen Artists irgendwie so einzelne Songs ein, aber 10 Stück, also ein Artist, der mir direkt in den Kopf gekommen ist, ist Capital Bra, und den würde ich auch setzen, würde ich sagen, der ist einer von den beiden. Und ein zweiter Artist, der 10 Songs mit 100 Millionen Streams hat. Ey, keine Ahnung, vielleicht blamiere ich mich jetzt auch gerade geisteskrank, weil ich irgendjemand vergesse, aber ich hätte jetzt gesagt Apache. Aber, oh, der 10 Songs mit 100 Millionen. Boah, warte ganz kurz, dass ich ganz bewege. Ja, fuck it. Ich nehme Apache und Capital Bra und ich sage, Capi hat es zuerst geschafft.
Eine Antwort ist auf jeden Fall richtig. Capi ist tatsächlich derjenige, der es als allererstes geschafft hat, 10 Songs mit mindestens 100 Millionen Streams zu haben jeweils. Und Apache ist aber falsch, war jetzt aber auf jeden Fall keine Blamage. Ich sag gleich noch warum. Der zweite ist tatsächlich Bones MC, der es geschafft hat. Hat ja auch mega viele Songs mit Raf Camora zusammen, ne? Also, wer mal wissen will, welche 10 Songs von Raf über 100 Millionen Streams haben, der checkt mal unser Instagram ab. Da machen wir noch einen Post dazu. Und Bones ist mittlerweile aber derjenige, der schon 13 Songs mit 100 Millionen Streams hat und damit jetzt auch an Capi schon vorbeigezogen ist. Also Bones ist da tatsächlich die Nummer 1 in diesem Ranking. Und Apache wird wahrscheinlich in wenigen Tagen der vierte Rapper sein mit 10 Songs mit 100 Millionen Streams. Denn im Moment steht er bei 9 und der Song Wunder, der ja erst dieses Jahr rausgekommen ist, erst vor ein paar Monaten mit iLiver, steht jetzt gerade irgendwie bei so 94, 95 oder so. Das heißt, der wird jetzt in wenigen Tagen auch die 100 machen, weil das da ja echt zügig geht. Unfassbar, in so einer kurzen Zeit überhaupt die 100 Millionen zu machen. Und dann ist Apache der vierte, von daher hast du echt gut geraten, würde ich sagen.
Krass, okay. Ja, aber wild, krass, dass ich Bones vergessen konnte. Ich meine, irgendwie, ich weiß nicht, in meiner Wahrnehmung dachte ich so, okay, Raff hat dann tendenziell mehr als Bones irgendwie, aber stimmt, eigentlich, nee, macht nicht so viel Sinn. Und vor allem, weil ich letztens noch was gelesen habe, dass Bones der Rapper ist oder der Künstler ist mit den meisten Songs, die in den Single-Charts waren. Also nicht nur Rapper, sondern alle Artists zusammen. Und da ist Capi der zweite. Ach, also krass. Artists mit den meisten Songs, die jemals in den deutschen Charts waren sozusagen. Deswegen, ja, blöd, dass ich da nicht geschaltet habe, aber spannend. Und ja, bringt mich eigentlich auch schon zu unserem nächsten Thema, ne? Weil ich habe mir hier aufgeschrieben als eine der ersten Notizen, wenn wir über Art sprechen, in Art hier den Rapper, den ihr wahrscheinlich alle kennt, aufgrund des Songs Belgisches Viertel, der nämlich mittlerweile bei 132 Millionen Streams steht. Heftig. Also auch ein, ja, wirklich heftig. Bei mir war das auch so ein Spätzünder-Song irgendwie, als der so im Hype war. Gar nicht so viel gehört, aber ich habe den tatsächlich diesen Sommer krass gepumpt und so. Also irgendwie so voll verspätet. Ja, also, warum sprechen wir heute über Art? Wer ist überhaupt Art? Ich habe es eben schon gesagt, Art-Künstler, der eben diesen Song Belgisches Viertel rausgebracht hat. Auch Bubblegum finde ich ein sehr starker Song. Den hatten wir nämlich noch im Podcast mit dabei, daran erinnere ich mich noch. Und der hatte so einen sehr rasanten Aufstieg. Von 0 auf 100 war der da mit Belgisches Viertel. Der hatte vorher hier und da mal irgendwas released, aber das war wirklich, hat jetzt nicht so diese Aufmerksamkeit gehabt. Aber dann kam eben Belgisches Viertel raus, über Hype. Alle seine Songs, muss man aber wissen, kamen zwischen August 2021 und Dezember 2022 raus. Also in diesem Zeitraum von anderthalb Jahren waren seine gesamten Releases. Wenn man sich aber jetzt mal auf Spotify sein Profil anschaut, und er hat auch noch immer über ich weiß nicht, weit über eine Million monatliche Hörer, dann sieht das wirklich nach so einem krassen Künstler-Account aus. Die Songs sind alle mit so 30 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen Streams, also wirklich wilde Tracks, aber all das ist wirklich in diesen anderthalb Jahren entstanden. Und Art war bei dem Label 23 Hours gesigned. Das ist das Musiklabel von Dougie B und ihrem Mann Eugen Kasakov. Die betreiben zusammen dieses Label und alles lief eigentlich gut, man war super happy, es gab auch damals irgendwie Videos, wie die ne, zusammen irgendwie hier unser neues Signing-Ding vorgestellt und so. Und plötzlich war Art weg, es kam nichts mehr, keine Musik mehr raus, man wusste überhaupt nicht, was abging, eben kurz nach diesen Releases 2022. Und erst im Januar 2024 hat Art dann ein Statement veröffentlicht. Das lese ich jetzt mal vor, das ist nämlich das erste Lebenszeichen nach Jahren, wo er sich zu den ganzen Sachen äußert. Und darin schreibt Art, nach heftigen Vorfällen habe ich im Herbst 2023 eine einstweilige Verfügung gegen mein früheres Label 23 Hours erwirkt. Dieses wurde kurz vor Weihnachten vom Landgericht Köln auch nochmal per Urteil bestätigt. Deshalb will ich nun endlich meinen Fans offiziell mitteilen, ich habe mich schon Ende 2022 von 23 Hours getrennt. Die zurückliegenden 1,5 Jahre waren wirklich krass für mich. Es sind Dinge gemacht worden, die ich persönlich nicht für möglich gehalten hätte. Wen es genauer interessiert, was passiert ist, Doppelpunkt, Landgericht Köln, Aktenzeichen 140354-23. Ich erinnere mich noch daran, als dieses Statement rauskam, haben Lennart und ich uns direkt geschrieben, waren so, Alter, hast du es gesehen, guck mal, ne, soll man drüber sprechen irgendwie, aber es war alles noch so unsicher und vor allem Lennart und ich, wir sind ja eher so ein bisschen so vorsichtig, wenn man noch nicht weiß, da sind irgendwie zwei Seiten gegeneinander und man weiß noch nicht so hundertprozentig, was geht hier ab, was passiert hier, wer ist hier im Recht, ja. Und Gott sei Dank hat dann die YouTuberin Sascha das Ganze aber immer weiter begleitet. Sie ist eben eine YouTuberin, auch so krass in dieser YouTube-Bubble und dementsprechend Dagi B auch berühmt geworden durch YouTube, auch ihr Mann Eugen Kasakov und sowas. Die hat das Ganze so ein bisschen mitbegleitet. Und jetzt hat Art vor ein paar Tagen sich zum ersten Mal in einem Interview, wo man ihn auch gesehen hat, er war mit Video da zugeschaltet bei Sascha, zu den ganzen Vorwürfen geäußert. Und das haben wir jetzt mal als Anlass genommen, dieses Thema mit in den Podcast zu nehmen. In dem Statement jetzt in diesem Interview mit Art ist jetzt gar nicht mal mehr so viel Bahnbrechendes herausgekommen, aber er hat einfach die Sachen, die man durch diese Aktenzeichengeschichte schon erfahren hat, nochmal bestätigt. Und das will ich jetzt für euch mal kurz zusammenfassen, damit ihr wisst, worum es geht. Es gibt 3 Vorwürfe, die Art gegen sein ehemaliges Label 23 Hours hat. Nummer 1, es geht um gefälschte Verträge. Dabei wurden anscheinend Verträge, wo Art bei irgendwelchen Kollabos mit Brands mitgemacht hat, absichtlich gefälscht zum Nachteil des Künstlers. Dazu gehe ich gleich drauf ein. Nummer 2, es wurde anscheinend vom Label ohne konkrete Zustimmung oder Absprache mit Art Musik von ihm veröffentlicht. Und 3, was so ein kleinerer Unterpunkt ist, aber einfach übel wilde Geschichte, gab es dann so Schwierigkeiten wegen einem geleasten Wagen. So, gehen wir mal ein bisschen genauer auf die Punkte ein. Also, und zwar bei den gefälschten Verträgen, da war das so. Anscheinend hat eine Marke das Label angefragt, weil sie eben werben wollten mit Art. Und nach so ein bisschen hin und her hieß es dann, dass auch Eugen, der auch eine wirklich große Reichweite hat, ebenfalls bei der Kampagne mitwirken soll. Insgesamt gab es dann ein Honorar von 22.000 Euro. Und eigentlich hätte Art 11.000 Euro davon erhalten sollen, also die Hälfte davon. Allerdings wurde Art anscheinend ein Vertrag vorgelegt, auf dem drauf stand, dass lediglich 3.000 Euro an ihn gehen und davon ging nochmal eine Vermittlungsprovision von 600 Euro ab, weshalb Art dann am Ende nur 2.400 Euro erhalten hat, anstatt den 11.000, die er eigentlich bekommen sollte. Also hat sein Label ihn da so ein bisschen, ne, irgendwie so verarscht, sag ich mal. Beim zweiten Punkt, diese Musik ohne Absprache raushauen, war auch irgendwie wild. Und zwar, es ging irgendwie darum, dass die halt, ja, die haben fertige Songs oder fertige Alben oder sowas. Und dann geht's halt darum, yo, sollen wir es releasen? Und anscheinend hat Art dem einfach nicht so konkret zugestimmt. Das Label sagt jetzt, dass sie sich darauf, dass sie so ein System hatten in WhatsApp, glaube ich, mit so einem Ampelsystem, also so irgendwie so grünes Emoji als Reaktion heißt freigeben, rotes Emoji heißt nicht. Und irgendwie haben sie sich darauf bezogen, obwohl es ja keine ordentliche Art und Weise ist, es ja kein offizieller Schriftverkehr in Deutschland mit Emojis hin und her zu gehen und sie haben dann aber trotzdem anscheinend basierend auf diesen Informationen Songs rausgegeben.
Und ich glaube, da war auch so mit Gelb oder so hatte er reagiert gehabt oder so, ne? Also so, das ist ja eigentlich auch so, also selbst wenn man sich jetzt darauf verlässt, ist das ja dann eigentlich Gelb auch nur so halb okay oder ich weiß nicht, wie da die Farbordnung dann war. Aber normalerweise ist das ja bei einer Ampel so die mittlere Stufe zwischen Grün und Rot. Und ich habe es aber auch so verstanden, dass das jetzt zum Beispiel mit dem Album auch schon relativ am Ende dann war. Also da, wo dann eigentlich so fast over war oder man halt schon, ne, so irgendwie eisige Stimmung zwischen den Parteien war und dann halt noch so eins draufgesetzt wurde, dass dann halt einfach die Musik veröffentlicht wurde. Und ja, er hat dann auch eine einstweilige Verfügung bekommen dagegen, ne? Und hat dann irgendwie relativ schnell das aber auch wiederum sperren können, die ganzen Songs, die rausgekommen sind.
Ja, generell war in dieser Zeit eben so voll viel wirres Zeug, was da bei diesem Label abging. Weil, also Art wollte quasi raus aus dem Vertrag mit 23 Hours und die haben ihn aber anscheinend nicht rausgelassen und haben ihm aber gleichzeitig vorgeworfen, was jetzt eben auch vor Gericht ist, dass er sich geschäftsschädigend verhalten würde. Also dass er zum Beispiel irgendwie Touren absagen würde, Konzerte und so weiter, was ja eigentlich keinen Sinn ergibt. Also wenn du jemanden nicht rauslässt, weil er sich so schlecht verhält, ist ja irgendwie irrsinnig, ja. Und gleichzeitig haben sie dann aber auch in dieser heißen Phase, als das Album rauskam, als er irgendwie auf Tour ging und sowas war das, dann eine Rundmail geschrieben an Konzertveranstalter, an Partner von dem Label, mit dem sie eben eng zusammenarbeiten, haben eben dann dort geschrieben, dass Art nicht mehr bei ihnen sei, mit einem neuen Team zusammenarbeiten würde, was aber gar nicht der Wahrheit entsprach. Und das sieht das Gericht jetzt auch als Täuschung an.
Es ging auch an Produzenten raus, ne? Also so, dass ich glaube, so durch die Blume, was da Art mit halt sagen wollte, war, dass er das Gefühl hatte, ne, dass das Label probiert hat, ihm vielleicht irgendwie auch Wege in der Zukunft zu verbauen durch diese Rundmail. Und dass es aber ursprünglich halt vom Label aus auch hieß, dass diese Rundmail nur in einen engen Kreis verschickt wurde und jetzt nicht irgendwie an viele Leute, sondern halt ne, sowas wie so ein teaminterne Rundmail sozusagen, damit alle Bescheid wissen, was jetzt gerade Phase ist. Aber dass es halt, dass Art dann erfahren hat, dass es an viel mehr Leute noch ging.
Ja, genau, um nur vielleicht den letzten Punkt nochmal abzuschließen, was ich eben noch erwähnt hatte. Es gab ja dann noch diesen dritten Punkt mit dem Auto, um was es da geht, ja. Und zwar war das laut Art so, dass er, nachdem er diese ganzen Erfolge gefeiert hat, hat er dann einen Kalendereintrag bekommen an einem Tag, wo eben sowas drin stand wie so Art, Surprise, Surprise. Und dann ist er zusammen mit Eugen zu einem Autohaus gefahren. Angeblich gibt es auch ein Video davon. Und wurde dann dort mit einem neuen Auto überrascht. Und dieses Auto war dann auch mit einer roten Schleife eingepackt. Und natürlich denkt man so, Alter, krass, ich krieg hier gerade ein Auto geschenkt, ja. Bis er dann irgendwann in den Folgemonaten auf seiner Abrechnung gesehen hat, dass da auf einmal so eine Leasingrate weggeht. Und anscheinend wurde ihm dieses Auto überhaupt nicht geschenkt, sondern es war quasi geleased und auch nicht irgendwie, dass die Firma da was für bezahlt, sondern dass es halt wirklich von seinem Gehalt irgendwie weggeht oder von seinem Lohn eben weggeht. Und dann war auch noch so ein anderer Punkt, und zwar mit diesem Auto. Er sollte das Auto eben früher zurückgeben, also er hat dann irgendwann so gesagt, ja, er will das eigentlich nicht, er braucht es nicht und sowas, und irgendwie hieß es dann, er soll das Auto früher zurückgeben, als in dem Leasingvertrag steht, ja, also ist ja beim Leasing, am Ende gibt es irgendwann zurück, und er hat das dann, hat aber gesagt, nee, das will er jetzt nicht machen, warum auch, er kann das Auto ja noch behalten, und vor allem, es ging ja auch von seinem Gehalt letztendlich ab, also letztendlich hatte er das ja dann mehr oder weniger geleast, und er hat das dann trotzdem irgendwie 2-3 Tage davor noch, also vor dem Tag, wo er es zurückgeben müsste, abgegeben, aber trotzdem wurde er dann von dem Label wegen Diebstahl angezeigt. Also so ganz wilde Nummer irgendwie und halt auch eine Sache, die dann letztendlich zu vollem krassen Vertrauensbruch geführt hat.
Ja, naja, das sagt er ja auch, ne? Also dass das dann für ihn wirklich auch so das Schlimmste an der Sache halt war. Nicht mal, dass es da ja diese Sache gab von wegen Art hat gedacht, er hat ein Auto geschenkt bekommen und musste am Ende die Leasinggebühren dafür zahlen, sondern eben auch dieser Fakt einfach, dass er dann am Ende halt angezeigt wurde, was er dann irgendwie auch, ne, man darf ja nicht vergessen, also Art hat auch das so beschrieben, das Verhältnis, dass die halt, dass es freundschaftlich war und vor allem in der Zeit, wo dann der Erfolg kam, dass die wirklich jeden Tag auch miteinander gechillt haben tatsächlich und Eugen anscheinend auch, glaube ich, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, so beim Umzug mit dabei war und so, ne, also so, man war einfach gut miteinander und hat sich gut verstanden. Bevor das dann eben durch die Gründe, die du jetzt gesagt hast und die Vorwürfe, die da im Raum stehen, halt immer mehr gebrochen ist.
Ich bin generell mal gespannt, wann und wie sich Eugen oder Dagibi dazu äußern. Sie wurde ja schon ein paar Mal auch live gefragt dazu und hat sich dann aber so sehr schlau rausgezogen. Also dass sie jetzt was gesagt hat, wie ja, ich darf mich dazu im Moment nicht äußern, ne, sowas in der Art. Aber irgendwie steht es halt im Raum. Man muss sagen, so von dem, was man so jetzt sieht und immer mehr an Infos bekommt, wirkt das auf mich schon so, als ob Art da einfach als bisschen blauäugiger junger Künstler auch ein bisschen ne, ja, halt einen scheiß Vertrag bekommen hat.
Also ich finde halt auch gut, ehrlich, an diesem Ganzen, so wie das Saschka jetzt aufgezogen hat, auch mit dem Interview mit Art, dass beide oder dass vor allem Art eben auch betont, dass es eigentlich auch dabei darum gehen soll, jetzt nicht irgendwie einen Racheakt zu starten. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei Art gar nicht dieses im Vordergrund steht, dass er unbedingt seine Situation erläutern will und erklären will und damit alle Bescheid wissen. Weil für ihn ist es, glaube ich, auch mittlerweile wahrscheinlich so ein Part vom Leben oder von seiner Karriere, den er lieber so ein bisschen verdrängen würde und jetzt lieber nach vorne schauen will auf neue Musik und alles, was kommt. Und ich finde halt, man merkt in diesem Video, dass es ihm auch viel darum geht, einfach Aufmerksamkeit für dieses Thema zu erzeugen, im Sinne von andere junge Künstler vielleicht auch zu warnen, worauf man achten muss und dass man halt nicht so blauäugig sein sollte, wenn man auf diese Business-Schiene geht, und halt sehr allgemein gesprochen eigentlich, ne, für die ganze Musikindustrie, und dass es jetzt nicht so unbedingt darum ging, okay, Art hat jetzt noch eine krasse Rechnung offen mit Dagi B und Eugen. Bestimmt hat es natürlich auch so ein bisschen reingespielt, aber ja, ich finde, das war eigentlich ganz gut, dass sie das so betont haben, dass man einfach auch andere Künstler warnen will, weil Art hätte ja zu dem Zeitpunkt damals eben auch nicht damit gerechnet. Da fand ich halt auch sehr spannend, du hast diesen Werbedeal angesprochen, und er meinte halt so, ey, das war so eine Phase, es lief bei ihm richtig, richtig gut, und man ist dann so in dieser Euphorie, irgendwie jeden Tag nur Good News, gute Nachrichten, man will gar nicht so viel hinterfragen, und man denkt auch, oder man, ne, man zweifelt gar nicht daran, dass jetzt irgendwas nicht stimmen könnte mit Verträgen und so, sondern man hat halt ein Management, ein Label, was sich um einen kümmert. Und letztendlich verdienen ja auch alle gerade dann an einer guten Phase, die bei einem Künstler läuft. Und ja, man ist dann einfach so auf seinem Fokus und will genießen. Und wenn ich mir da auch ganz viele andere Artists anschaue, ne, wenn man sich noch überlegt, okay, die gehen alle noch feiern, Party machen, wenn noch alles, ne, was da noch alles mit reinspielt oder so, du hast ja auch gar nicht unbedingt immer den klaren Kopf dafür, so doppelt zu checken und so weiter, ne? Das ist jetzt nicht auf Art gesprochen, sondern insgesamt auf Deutschrap-Artist.
Ja, vor allem auch, wenn du so ein junger Künstler bist, ich sehe da auch so kleine Parallelen bis hin zu, als wir so unsere ersten Werbedeals und sowas hier hatten, du weißt ja gar nicht, was sowas kostet, du weißt ja überhaupt nicht, hey, wie viel ist ein Shooting mit mir wert oder so, das heißt, du hinterfragst auch nicht die Preise, die da kommen, und ich meine, sind wir mal ehrlich, 99% von uns, die irgendwie ähnlich aufgewachsen sind mit Schule, vielleicht eine Ausbildung, Uni, was weiß ich, für die ist 3000 Euro viel für einfach mal eine Kampagne, aber das ist halt einfach nicht der faire Wert sind die 11.000 Euro, und klar, das hinterfragst du nicht, aber umgekehrt muss man auch sagen, also wenn du eine Dagi B bist, die halt ein Millionenpublikum hat, dann musst du auch ein bisschen aufpassen, wie du actest. Und das ist also aus meiner Sicht auch der krasseste Punkt. Also der hört sich zwar so ein bisschen langweilig an, wenn man das mit diesem Auto vergleicht, aber ich meine, gut, dieses Ampelsystem kann man irgendwie drüber diskutieren. Gelb, grün, was weiß ich, ja, Auto, okay, war irgendwie jetzt komplett, ne, okay, kann man eigentlich nicht diskutieren, ja. Aber dieser Vertrag ist ja ganz klar gefälscht gewesen. Also wenn man, ne, die haben da 22 mit verdient, haben Art für 11.000 verkauft und haben Art dann wiederum gesagt, ey, du kriegst 3.000 Euro. Das ist ja so eine, das war ja bewusst irgendwie gefälscht. Und so eine Entscheidung zu treffen als Person mit so einer Reichweite wie eine Dagi B oder auch Eugen oder auch dieses Label jetzt, ne, stellvertretend, ja, das kannst du halt nicht machen. Also die haben ja bestimmt gut verdient mit dem und alles. So, dann seid doch einfach korrekte Leute. Also so, weißt du,
ja. Für mich auch nicht nachvollziehbar. Es ist ja jetzt so, ne, wir sehen natürlich auch vieles aus dieser, bisher hat halt einfach Saschka hauptsächlich darüber berichtet, über diese ganze Sache, ne? Aber Saschka hat ja zum Beispiel auch die Möglichkeit gegeben, Dagi B und Eugen angefragt, sich selbst dazu zu äußern, wozu es dann nicht kam. Weil sonst kann man ja auch sagen, ne, aus der Erfahrung, die man, wie wir jetzt auch in den letzten Monaten bei Berichterstattungen gemacht hat, ne, irgendwie so jede Geschichte hat so zwei Seiten, aber hier gibt es halt auch irgendwie ein Aktenzeichen und ein Gerichtsverfahren und halt einfach, ne, ja, formelle Sachen einfach, die da festgestellt wurden bei der Sache, weil ich denke mal, wenn man jetzt halt darüber spricht, ne, Art hat ja auch berichtet, freundschaftliches Verhältnis, und irgendwann wurde er einfach nur noch angeschnauzt und der Ton hat sich irgendwie verändert und so, und ich denke, da kann es auch sein, wenn man jetzt beide Seiten sich anhört, dann, ne, wenn jetzt Eugen, Dagi B sprechen, vielleicht hatten die auch irgendwie menschlich halt ein Problem mit Art als Künstler, und deswegen ist es dann zu der Situation oder der Situation gekommen. Aber ja, die Vorwürfe, die du jetzt angesprochen hast, wie so Werbedeal, Autoleasing, auch diese Sache mit dem Album geleakt und so, ne, das kann man, ja, weiß nicht, wie man das wertet, aber gerade Werbedeal und Autoleasing hört sich schon irgendwie krass an und nicht sehr korrekt.
Ja, genau. Und die große Frage ist jetzt auch, wie geht's weiter mit Art? Anscheinend kommt jetzt neue Musik. Er hatte das sogar damals schon in diesem Statement, was ich vorgelesen hatte mit diesem Aktenzeichen. Da war noch ein Satz hinten dran, den ich jetzt vorhin mal ausgelassen hatte, wo er noch geschrieben hat, 2024 kann ich mich endlich wieder dem widmen, was ich am meisten liebe, der Musik. Jetzt könnt ihr euch schon bald auf neue Songs freuen. Und das hat er jetzt auch nochmal in diesem Interview bestätigt. Gleichzeitig hat er auch gesagt, dass er keinen Zugriff auf seine Accounts hat. Ich glaube, auf seinen YouTube-Account ist er da nicht reinkommt. Und ich habe auch heute gesehen, dass ihn einige Leute gerepostet haben, beispielsweise das Producer-Duo The Crates. Die haben sich da mit Art solidarisiert und haben so einen Satz, den Art auf seinem T-Shirt geschrieben hatte, in dem Interview mit Sascha, da stand auf Deutsch übersetzt drauf, es kostet 0,00 Euro, eine gute Person zu sein. Und sie haben quasi diesen Satz mit dem Link zu Sascha's Video gepostet und dort Art markiert. Und dann ist mir aufgefallen, dass Art sein Instagram-Profil ebenfalls weg ist. Wer weiß, ob das jetzt ist, um einfach der Öffentlichkeit so ein bisschen auszuweichen oder ob es wirklich auch deaktiviert wurde vom Label. Man weiß nicht, es ist nur eine Annahme. Von daher, wir können mal gucken, wie schwierig jetzt sein Comeback sein wird.
Ja, die haben ja auch im Interview darüber gesprochen und habe ich gesehen, dass jetzt unter dem Sascha-Video tatsächlich verlinkt ist, so ein Pre-Save-Link, also ohne Release-Datum, weil Sascha ja auch gesagt hat, ey, ich push auch deine neue Musik, wenn du mir schon Datum nennen kannst. Und er hat halt gesagt, Ende September, Anfang Oktober, sowas. Und ich habe gesehen, dass tatsächlich Art jetzt mit The Crates Musik macht. Das ist ja auf jeden Fall schon mal, ja, eigentlich eine gute Grundlage für ein starkes Comeback.
Ja, ich habe auch gesehen, man sieht auf Genius anscheinend sogar einen Teil der Lyrics, wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe. Und da rappt er auch sowas wie, Shardy weiß, ich habe Showtime und es macht ihre Welt kaputt. Gold ohne Co-Sign, Labels reiben sich die Hände wund. Also, wer weiß, was da auf uns zukommt. Man sieht noch nicht die kompletten Lyrics, sondern nur so ein Teil. Aber ja, also wir können auf jeden Fall gespannt sein, was da von Art bald rauskommt. Ich glaube, es wird ein schwieriges Comeback, aber wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Und jetzt kommen wir mal zu zwei Rappern, die schon deutlich länger am Start sind, auch schon ein ganzes Stück älter sind als der gute Art. Auch aus einer ähnlichen Ecke kommen, so geografisch, und jetzt miteinander Beef haben. Und zwar Farid Bang und Bero Bass.
Yes, genau, ein Beef, der uns jetzt auch schon ein paar Wochen beschäftigt, immer mehr aufgekommen ist das ganze Thema natürlich, weil Bero Bass auch auf dem Farid Bang Album ziemlich heftig gedisst wurde und danach gab es eben die ganze Zeit Instagram Stories, Ansagen hin und her. Der Beef bewegt sich auf dem Level, dass Bero Bass und halt so, er kommt ja, ne, Bero Bass ist ja aus der Ecke Bösemann. Und die wollen eben die ganze Zeit beweisen, dass diese Geschichte rund um Farid Bang und Eckhard Schmitz, und Farid Bang hat früher auf dem Strich gearbeitet, die wollen beweisen, dass diese Geschichte wirklich stimmt. Das ist so, ja, eigentlich Hauptaussage, was eben aus Bero Bass Lager so kommt. Auf der anderen Seite ist Farid Bang auf dem Niveau unterwegs, dass er sich eben über die Behinderung mit der Hand von Bero Bass lustig macht und halt auf so Oberflächlichkeiten geht, dass Bero Bass irgendwie bei TK Maxx gearbeitet hat oder zuletzt angeblich eine Jacke von einer Hausmarke von New Yorker getragen hat, ne? Also so von wegen, ja, er will Bero Bass halt so ein bisschen bloßstellen, dass der hier auf krass macht, aber eigentlich gar kein Geld hat und sich aber halt sehr stark aufspielt im Internet und als, ja, na, als krasser Gangster insgesamt und als hätte er viel zu sagen. Und bisher war das Ganze dann ja in den letzten Wochen auch sehr auf Instagram geblieben. Wir hatten auch gewartet, wann kommt denn jetzt endlich mal Musik, weil Bero Bass hat eigentlich recht bald einen Diss-Track angekündigt. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Bero Bass hat den Diss-Track Echo rausgehauen. Aber nicht nur Bero Bass hat released, sondern Farid Bang hat auch direkt in der gleichen Nacht gekontert. Und ich würde sagen, wir hören als erstes mal in Echo von Bero Bass rein, weil dieser Diss-Track ja schon länger angekündigt war und bei Farid wir tatsächlich alle überrascht wurden, dass da was kam. Ich habe nicht damit gerechnet. Deswegen, Bero Bass und Echo. Dieser Rapper nennt sich Banger, doch ich schwul. Farid, ich hab dich getriggert wegen KC-Interview. Hast mir so vielen kleine Teenies gebracht. Alias, schreib die Texte und du liest fleißig ab. Deine Mutter, ja, sie treffe ich um 3:30 in der Nacht, weil ich in ihrer Fotze grad das Peace-Zeichen mach. Deutschland, hört dir zu, wie schwul du doch bist. Ich hab K mit dir nackt unter der Dusche erwischt. Bei German Dream haben so mein fetten Schwanz im Mund. Jeden Reim, jeden Vor, alles von Echo abgeguckt. Du Undankbarer, schickst deinem Sugar-Vater Jungs, die unbehaart waren. Du sagst, ich bin nicht auf deinem Level, du Bastard. Das ist Karma und ich mach, was mit dir Eckart gemacht hat. Deutsche Rapper fliegt haufenweise bei ihr Hurensöhne. Ich hab Ausnahme und soll kein. Ich lauf vor Polizei, ich bin Krieger und ich trau mir meinen Feind. Denn das Echo ist lauter als ja, Bero Bass mit Echo. Geh mal auf das YouTube-Klicks- und Like-Dislike-Verhältnis ein. Machen wir später auch noch bei Farid Bang. Der Track hat, oder das Video hat jetzt 81.000 Aufrufe gemacht. Hat circa eine Länge von 2 bis 3 Minuten, ist also relativ kurz. Und hat 3.000 Likes bekommen und 6.000 Dislikes, also deutlich mehr Dislikes als Likes. Und ja, ist so aufgebaut, dass er eben 2 Strophen hat und dazwischen dann immer die Hook kommt, die man jetzt auch zuletzt gehört hat. Eigentlich gar nicht so ein verkehrter Aufbau, finde ich. Manchmal finde ich es jetzt mittlerweile auch langweilig, wenn Diss-Track einfach wie so Storytelling nur aufgebaut ist. Und dann finde ich es auch erfrischend, wenn mal wieder so ein Track kommt, der irgendwie, ja, die Hooks mit dabei hat. Aber ja, irgendwie ist halt schon recht kurz geraten dafür, dass der jetzt lange angekündigt wurde. Und ich dachte halt, da wird halt auch viel ausgepackt, weil die ja so krass auf dieses ganze Thema mit Eckhard Schmitz da beharren. Dachte ich halt irgendwie, da kommen mega viel Infos rein. Und eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hätte es dann auch besser gepasst, wenn man das ganze Storytelling mit dann reinnimmt, ne? Also ja, muss man schon irgendwie sagen. Und ich glaube, deswegen waren auch viele enttäuscht, auch im Vergleich zu dem Bösemann-Diss-Track vor ein paar Monaten. Der hat eigentlich recht gutes Feedback bekommen dafür, dass er jetzt Bösemann auch nicht der krasseste Rapper ist.
Ich erinnere mich auch daran, in der Nacht, als der Diss-Track von Bero Bass rauskam, hat Farid Bang dann so eine Story gepostet und sowas gemeint wie, so komm, ich will jetzt mal gar nicht dich so fertig machen oder so, ich unterstütze dich jetzt mal. Also ich sag wirklich, da hast du jetzt mal eine Chance, jetzt haus aber auch bitte was Gutes raus. Du kannst mir jetzt einmal richtig dissen, jetzt machst einen Song, der wirklich geil ist, ja. Und also so weißt du, er hat ihn so ein bisschen gepusht halt für den Song und hey, sind wir mal ehrlich, ich habe mir den Song angehört und ich habe in der ersten Sekunde schon gedacht, so Alter, wieso haben die das released? Wieso haben die das überhaupt durchgehen lassen? Es gibt mir so ein bisschen Vibes, wie wenn damals irgendwie der eine Klassenkamerad so rappt auf so ein Beat und du merkst so direkt, oh, da hat jemand noch nicht so verstanden, wie man so gut float, sondern so ganz langsam angefangen und sowas. Und es waren halt jetzt auch so, es bot halt so viel Angriffsfläche. Zum Beispiel hat er dann da so 50-Euro-Scheine rumliegen auf so, also man muss wissen, fast das gesamte Musikvideo sieht so aus, dass Bero Bass an einem Tisch sitzt. Hinter ihm ist so eine Wand, wie, ne, kann man sagen, wie in so einem Polizeibüro oder so, wo man so Fahndungsfotos hat oder so. Und da sind halt Bilder irgendwie von Farid Bang, Eckhard Schmitz und. Und auf dem Tisch vor ihm liegen eben ganz viele 50-Euro-Scheine. Und das Schwierige ist halt auch, er spielt dann auch wirklich mit diesen Scheinen rum, also er schmeißt die so durch die Luft und sowas, ja. Und das sind halt gedruckte 50-Euro-Scheine, also auch sehr schlecht gedruckte, wenn man mal drauf achtet, sind die eher so braun als dieses Orange. Und das bietet halt dann wieder so viel Angriffsfläche, weshalb Farid Bang dann direkt gesagt hat, so ey komm, ich leihe dir das Geld nächstes Mal, wenn du ein Musikvideo drehst, irgendwie vor allem so, warum nimmst du 50-Euro-Scheine, wenn du schon druckst, warum nicht 500er oder sowas, ja. Es ist halt,
die gibt's doch nicht mehr. Ich weiß nicht.
Ja, es war so ein bisschen so Schuss in den Ofen, muss man sagen. Also hätte man vielleicht ein bisschen länger feilen müssen.
Ja, weil ich finde, manchmal sind das echt so Sachen, die halt auf der Hand liegen, wie jetzt das mit den 50 Euro, da weißt du doch, dass dann einfach so ein Feedback kommt, ne? Vor allem jetzt auch mit der ganzen Vorgeschichte. Farid Bang hat sich ja immer auf solche Sachen gestürzt, ne? Also wenn Bero Bass eine Ansage im Auto gemacht hat, hat sich dann Farid Bang darauf gestürzt, dass Bero Bass halt im Ford oder im Skoda oder sowas sitzt, ne? Also weißt du, Farid ist ja immer auf diese Sachen, auf das Surrounding eingegangen und hat dann damit Bero Bass fertig gemacht. Das heißt eigentlich so, ne, wenn man ein bisschen smart überlegt, hätte man dann ahnen können, dass jetzt nach 3 Wochen so ein 2-Minuten-Ding mit gedruckten 50-Euro-Schein halt irgendwie, ja, in der, ja, auseinandergepflückt wird, aber vielleicht auch gar nicht so dann inhaltlich. Aber das kommt halt auch dazu, dass ich sagen muss, ich bin einfach nicht so der Fan von Bero Bass seinem Flow. Und es fehlt halt auch wirklich so dieses so, ah, krass, er hat jetzt das und das gesagt und das gedroppt.
Ja, zu den Informationen sage ich gleich noch ein bisschen was, weil da sind schon im Vorfeld ein paar Sachen rausgekommen, die ich krass fand. Aber weil du es gerade noch angesprochen hast mit dieser Angriffsfläche bieten und sowas, ne, irgendwie mit den 50-Euro-Scheinen. Es gab dann noch diese andere Geschichte, ey, da musste ich echt lachen, so. Da hat dann Bero Bass eben so eine Ansage gemacht an Farid Bang und Farid Bang hat dann herausgefunden, was er für eine Jacke trägt bei der Ansage. Und zwar war die Jacke, die Bero Bass trug, eine, ja, war von der Marke Black Squad und das ist anscheinend eine Eigenmarke von New Yorker und kostet im Internet 60 Euro. Und dann ist Farid Bang halt eben so übel darauf abgegangen, meint so, ey, du nennst dich so Rapper, machst dir Ansagen an jemanden, der so Richard Mill trägt und hast dann bei eine 60 Euro Black Squad Jacke an. Und dann ist Farid Bang so shoppen gegangen und hat sich Unterhosen gekauft und die waren halt teurer, weil so, Digga, selbst meine Unterhosen kosten mehr als deine Jacke und so. Und dann, ey, das Beste war so, dann war er irgendwo in so einem Restaurant und hat dann gesehen, dass diese Jacke im Sale war und zwar für 5,99 €. Ja, da meinte er so, also Farid Bang so, Digga, ein Döner kostet mehr als deine Jacke. Das ist halt, das sind wirklich immer diese kleinen Sachen, die dann wirklich so, wo Farid dann so eine Woche lang Content drum machen kann.
Ja, ist echt so. Und das Ganze geht ja auch immer weiter, ne? Also New Yorker hat dann ja darauf reagiert tatsächlich und haben Farid Bang irgendwie ein Angebot gemacht, dass er auch für die modeln könnte. Und dann meint er so, ey, so, also ne, irgendwie war das dann schon quasi der Diss von Farid Bang an Berobas, ne, dass die miteinander Beef haben und Farid Bang kann jetzt mit der ganzen Sache auch noch Geld verdienen, so, ne, also.
Also so, ne, so wie ich das wahrgenommen habe, es gab ja auch diese Sache, dass er irgendwie ein Praktikum bei TK Maxx macht, das war ja dann irgendwie ein Joke natürlich, ja, aber so wie ich das jetzt aufgenommen habe, steht diese Sache mit der Black Squad Kampagne immer noch im Raum. Also, wer weiß.
Ey, auch so Praktikum bei TK Maxx oder sowas, könnte man so einen geilen Videovlog machen. Also, weißt du, so ein Tag bei TK Maxx oder sowas, ja. Farid Bang, so, was wäre das für ein kranker Move? Also, da könnte TK Maxx eigentlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ich meinte ja gerade schon, dass eigentlich so jetzt vom Diss-Track jetzt nicht so viel Inhalt mit dabei war, dass man so dachte, so, oh krass, bei einer Line horcht man jetzt so voll auf und so, aber bei mir war es tatsächlich bei der Line, die man auch gerade eben gehört hat, und zwar mit Casey Rebel, da war die Line so von wegen, ne, dass das Interview mit Casey Rebel hätte Farid getriggert, also das war so Aussage von Berobas, und es wurden ja auch so irgendwie, gut, eigentlich auch ganz spannend, der Vorwurf, dass Alias anscheinend für Farid schreiben soll. Das war noch mit dabei, aber genau, wegen Casey Rebel bin ich dann tatsächlich so ein bisschen, hab mich gewundert, okay, was war da, welches Interview? Und die beiden haben tatsächlich auch einen Song vor ein paar Jahren nochmal rausgebracht und kennen sich auch schon ultra lange, weil das halt einfach auch im Pott normal ist, ne? Und früher gab's ja dieses German Dream Ding, Berobas, Teil von La Honda, hat ja auch mit Farid Bang Kontakt, das hast du ja neulich schon mal erwähnt. Die kennen sich also auch einfach persönlich, ne, und haben eigentlich so eine lange Historie auch oder damals halt übel miteinander rumgehangen. Und genauso anscheinend auch Casey Rebel und Berobas. Und Berobas hatte vor ein paar Monaten dann so ein Video hochgeladen auf YouTube, 10 Fragen an Casey Rebel. Und dann habe ich da vorne mal reingeschaut, das ist auch so geil, weil irgendwie war dann die erste Frage halt auch direkt, ja, wie kam eigentlich der Kontakt zwischen Casey Rebel und La Honda zustande? Und dann haben die halt auch so irgendwie überlegt, so, also Berobas wusste erst nicht mehr ganz genau und dann hatten sie irgendwie so ein Ereignis im Kopf, weil es halt auch schon x Jahre her ist, ne, wahrscheinlich über 10 Jahre, 15 Jahre oder sowas. Und irgendwann mein Casey Rebel so, ey doch, mir fällt es ein, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, weil ich war eigentlich auch richtig sauer an dem Tag auf dich. Und dann so ein bisschen so haben die halt durch die Blume gesagt, dass anscheinend Berobas irgendwie bei Casey Rebel was gekauft hat. Die haben es dann so Kaffeebohnen, also weiße Kaffeebohnen genannt. Und Casey Rebel hat das Ganze dann vorbeigebracht und dann wollte Berobas irgendwie, hat dann halt gesagt so, ja, ich zahle dir den und den Kurs. Und Casey dachte so, ey, ich bin doch jetzt nicht für diesen Kurs zu dem gefahren und war übel abgefuckt und so. Und die waren sich dann irgendwie nicht einig wegen dem Kurs. Und das war anscheinend so das erste Mal, dass die sich kennengelernt haben und getroffen haben. Auch wilde Behind-the-Scenes-Story irgendwie.
Ja, krass, okay, wild ist, aber willst du sowas auch droppen? Hä, aber wieso hat das dann Farid getriggert?
Also in den Kommentaren zu diesem YouTube-Video, was ich gerade erwähnt habe, diese 10 Fragen an Casey Rebel, war auch schon sowas von wegen, ey, wie Casey jetzt Farid in den Rücken fällt, weil Berobas ja in dem Umfeld von Bösemann ist. Vor 5 Monaten war diese ganze Sache ja mit Bösemann und Farid am Laufen, Diss-Tracks hin und her. Und Casey Rebel war ja mal bei Banger Musik, die sind ja auch richtig gut mit, also die waren ja richtig gut miteinander und dann sind ja auch so ein paar Sachen bei der Trennung vorgefallen und mittlerweile, glaube ich, recht neutrales Verhältnis, man wünscht sich nichts Schlechtes, die hatten ja jetzt auch nie öffentlich Beef oder so, aber ich glaube, es gab schon ein paar Meinungsverschiedenheiten zwischen Farid und Casey und ja, du weißt doch aber auch, wieso die Internet-Deutschrap-Bubble ist, man so von wegen, ja, wie unloyal ist das, dass du jetzt so mit dem Feind deines ehemaligen Partners sozusagen chillst, also mit deinem ehemaligen Rap-Partner, so, aber keine Ahnung, man muss ja auch sagen, Casey Rebel und Berobas kennen sich ja auch schon seit x Jahren, also warum sollten die nicht miteinander chillen, so, weiß ich auch nicht, bin jetzt auch nicht so deep in diesem German Dream Pot Rap-Bubble drin, so, aber ja, ich glaube deswegen halt so dieses getriggert sozusagen, weil Berobas halt auch so gesagt hat, ey, er war halt cool mit oder ne, weil Berobas jetzt halt Casey aus dem Hut gezaubert hat, was vielleicht Farid dann nicht erwartet hat. Aber dann lass uns doch jetzt mal in den zweiten Diss-Track reinhören von Farid Bang. Komplett überraschend, wie gesagt, kam der raus und auch soundmäßig komplett überraschend. Gib mir deine Handfeste. Und wenn er mir bei TK Maxx hinterherläuft, zeig ich keine
Ja, Farid Bang, gib mir deine Hand. Ich glaube, mit sowas hat niemand gerechnet. Vor allem nicht, weil Farid sowas angekündigt hat, von wegen, er macht keinen Diss-Track mehr. Und da dachte man schon, okay, gut, kann jetzt nichts kommen. Aber dann kam eben dieses Ding hier. Das Intro von dem Song ist so ein Video, wo quasi der Farid aus dem Multiverse den Farid, den wir kennen, in einer Bar trifft und man erkennt ihn noch nicht so ganz, er ist so im Schatten, man weiß nicht genau, wie er aussieht und er sagt so, hey, ich bin aus dem Multiverse, bei mir, in meinem Universum bin ich der Banger und so. Und dann kommt ein Cut und auf einmal kommt Farid Bang wie Backstreet Boys gekleidet in so All White mit so einer Tänzergruppe in so ein Musikvideo-Setting, also auch mit so ganz vielen Lichtern, alles mit einer TK Maxx-Tüte in der Hand und macht so eine, ich muss aufpassen, nicht so viel lachen, und droppt da so eine Tanzperformance, während er den Song rappt und dann eben auch so Parts irgendwie, und wenn er mir bei TK Maxx hinterherläuft, also echt, ich weiß, also ich glaube, wenn man den Podcast auch schon länger hört hier, dann weiß man, dass wir an sich nicht so die Farid-Ultras sind. Bei seinem vorletzten Album da irgendwie war sehr viel Kritik und sowas. Aber jetzt, der unterhält mich wirklich auf einem geilen Level.
Ja, safe. Also der hat jetzt guten Twist auch eingebaut mit diesem Multiverse. Und er hat ja auch trotzdem seine Fans damit abgeholt, weil es jetzt auch nicht nur dieses Autotune Backstreet Boys-mäßige war, was wir gerade gehört haben, sondern danach ging dann ja auch ein normaler Part los. Und da muss ich halt sagen, ne, auch so jetzt, keine Ahnung, Bero Bass, vielleicht gibt's manche Leute, die Stimme von dem feiern oder auch den Flow oder so, ne? Aber wenn man da jetzt mal drauf schaut, gab's irgendwie bei Bero Bass halt nicht so viele unterhaltsame Lines. Und das war halt jetzt bei Farid Bang schon der Fall einfach, dass da witzige Lines mit dabei waren. Und Farid, ne, der hat jetzt hier mal aus dem Ärmel dann halt dann doch so ein knapp 5-Minuten-Video geschüttelt, obwohl er das nicht mal angekündigt hat und Bero Bass eigentlich derjenige war, der jetzt hier, ey, ich bringe einen Diss-Track raus. Und nur um das auch komplett zu machen, also Farid steht bei 255.000 Klicks im Moment, also dreimal so viel wie Bero Bass und hat auch ein Verhältnis von 17.000 Likes und 800 Dislikes, also schon eine ganz klare Tendenz einfach in die Richtung, dass da, ja, dass man glaube ich sagen kann, dass da Farid einfach musikalisch besser abgeliefert hat und auch vom Entertainment-Faktor einfach besser abgeliefert hat.
Ja. Ja, und ich meine, auch da erinnere ich mich wieder an eine Story von Farid Bang, wo er sich so ein bisschen darüber aufregt, dass quasi dieses Camp rund um Bösemann und Bero Bass, dass sie dauernd so Ansagevideos auf YouTube machen, um so Klicks auf Farid Bang seinen Nacken zu bekommen, obwohl ja eigentlich beide so die gleichen Voraussetzungen haben, also beide können quasi einen Diss-Track droppen und der Bessere gewinnt sozusagen, aber die halt noch so voll viel Content on top machen. Mhm. Und jetzt haben die lange mit Ankündigungen und Vorbereitungen und allem Möglichen, jetzt haben sie wirklich eine Chance da mit ihrem ja doch vergleichsweise kleinen Label gegen so einen großen Rapper was rauszubringen. Und dann ist es echt so, ja, muss man ehrlicherweise sagen, sehr, sehr, sehr schlecht. Also ja, da hat Farid Bang nicht nur aufgrund seiner Popularität die Nase vorne, sondern tatsächlich auch, weil sein Output im Moment einfach besser ist.
Ja, genau. Und ich würde ja auch sagen, zum Beispiel bei dem Bösemann-Farid-Battle vor einem halben Jahr war das Ganze ja auch ein bisschen enger. Da war ja, also Bösemann war ja genauso der Underdog, aber da hatte ich schon das Gefühl, dass der Diss-Track am Ende einfach auch ein bisschen mehr Zuspruch bekommen hat. Und auch wenn ich mich dran erinnere, was wir damals halt zu den beiden Diss-Tracks so gesagt haben. Und das sieht halt jetzt schon deutlich anders aus, aber halt auch, weil ich das Gefühl habe, dass das andere Camp da jetzt rund um Bero Bass, Bösemann, dass die sich halt so hardcore auf Ernst auf diese Eckart-Schmidt-Story beschränken und Farid Bang so alles ein bisschen humoristischer halt insgesamt darstellt und bei denen ist halt wirklich so dieser Anreiz so krass auf Krampf da Beweise halt rauszufinden oder so, die es ja anscheinend irgendwie nicht gibt. Ich lese immer wieder irgendwie neulich kam dann ein neues Video von diesem Ali Osman und sowas hoch, aber irgendwie auch wenn diese Videos draußen sind, man hat danach nichts Neues, Handfestes wirklich darüber erfahren. Und ich habe irgendwie jetzt auch mitbekommen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass anscheinend diese ganze Fraktion da auch irgendwie 10.000 Euro, um 10.000 Euro abgezockt wurde, weil die unbedingt halt weil die geködert wurden mit irgendeinem Beweisvideo zu Farid Bang und Eckart Schmitz, was sich dann am Ende halt als rausgestellt hat als Abzocke einfach so und dass da halt jemand mit deren Interesse sozusagen gespielt hat. Ja.
Krass. Also das war das, was ich vorhin noch sagen wollte, was jetzt mit den Songs an sich nichts zu tun hat, aber Bero Bass hat neulich ein Bild gepostet, auf dem sieht man Farid Bang mit zwei Männern. Es ist offensichtlich schon ein älteres Bild und man sieht auf der linken Seite so einen Mann mit so einem Schnurrbart irgendwie, der auch so sehr weit runtergezogen ist und an den Wangen weitergeht, so ein bisschen so ein, wie heißt dieser Moderator von Bares für Rares
mäßig? Ja. Oder von Lenzen und Partner, der Typ.
Ja, genau. Und auf der rechten Seite so ein Mann in Anzug, ne, so also ohne Bart. Und dazu haben sie eben geschrieben, dass das anscheinend Eckhard Schmitz sei und irgendwie der Neffe. Krass, und dass das ein Bild wäre von Farid Bang mit den beiden zusammen. Und dann hat anscheinend dieser Typ, der rechts ist, auf Facebook, also einen Beitrag dazu gepostet, weil der anscheinend nur auf Facebook aktiv ist, und hat geschrieben: Hallo zusammen an alle, die mich wegen diesem Video anrufen oder schreiben. Ja, Eckhard Schmitz war in Klammern leider mein Onkel. Er ist zum Glück tot. Punkt. Ich habe auch seit meiner Geburt keinen Kontakt zu ihm gehabt. Und nein, ich bin nicht mit Farid Bang befreundet. Ich habe vor 15 Jahren mal backstage in Köln ein Foto mit einem Freund und ihm gemacht. Also wahrscheinlich dieses Bild, dass man, also als Erklärung, dass man dort nicht Eckhard Schmitz und seinen Neffen sieht, sondern diesen Neffen von Eckhard Schmitz und irgendjemand anderen, ja. So wie viele andere Leute an dem Tag auch. Und das Foto hätte ich bestimmt nicht veröffentlicht, wenn ich irgendwas von einer Verbindung zwischen den beiden wüsste. Schade, dass einfach so was über mich berichtet wird, ohne vorher mal mit mir zu sprechen. Betreffend meines Onkels, da hat die Justiz leider versagt, den hätte man einfach einsperren und niemals rauslassen dürfen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also, um es mal ganz kurz einzuordnen, also erstens, es ist nicht so hundertprozentig bewiesen, ja, aber irgendwie hört sich das jetzt schon so ein bisschen geraffter an und denke ich mir so, ist das jetzt so diese Bestätigung, also dass wirklich, also wenn das stimmt, dann existiert ja wirklich zumindest irgendeine Art von Verbindung von diesem Eckhard Schmitz und Farid Bang. Also wie wild ist es denn bitte, dass der Neffe von Eckhard Schmitz auf ein Farid Bang Konzert geht und die dann da zusammen Bilder machen? Also so, hä, what the fuck? Das hat es irgendwie so voll real gemacht in diesem Moment.
Aber kann es nicht random sein? Also, weil er sagt doch auch selber in seinem Statement dann, dass er dann niemals auch Fotos gepostet hätte, wenn er wüsste, dass der Kontakt besteht, oder?
True. Er schreibt ja sogar auch, ich habe auch seit meiner Geburt keinen Kontakt zu ihm gehabt, also zu seinem Onkel. Ja, irgendwie, also jetzt geht Bero Bass halt voll darauf, dass angeblich Eckhard Schmitz dieses Foto geschossen haben soll mit seinem Neffen. Aber
boah, ja, keine Ahnung. Also, wenn ihr auch irgendwie eine gute Zusammenfassung zu diesem Thema habt und ihr vielleicht auch der Meinung seid, dass wir das zu sehr irgendwie unter den Teppich kehren oder zu schnell abstempeln, dass das nicht stimmt, dass ja auch insgesamt sind das ja schon ernste Vorwürfe, dann schreibt uns auch gerne mal. Aber ich habe bisher noch nicht so dieses jetzt zum Beispiel mal vergleicht, wie gut das Saschka irgendwie in den Videos über Art gemacht hat. Da war alles irgendwie gut nachvollziehbar und den Eindruck habe ich halt bisher noch nicht, wenn ich so Ali Osman, Bero Bass und sowas zuhöre dabei, sondern das kommt mir halt immer so vor, als hat da irgendwie ein Cupcakes oder so noch eine Rechnung offen mit Farid Bang und die wollen dem halt das deswegen so reindrücken. Dieses Foto, was du ja auch angesprochen hast, sah auch für mich halt aus wie, irgendwie normales Foto nach einem Konzert, ne? Da steht Farid Bang und nebenbei stehen halt die anderen beiden. Aber klar, weiß man nicht ganz genau. Ich habe jetzt noch was anderes gehört, deswegen bin ich gespannt, was du gleich sagst oder was anderes gesehen. Und zwar ist dann noch ein anderes Foto aufgetaucht und da wurde, ich weiß jetzt nicht mehr den Vornamen, vielleicht ist es auch dieser Neffe, da hieß es so, bla 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 Schmitz, ehemalig bei Street Cinema unterwegs, hat damals mit Farid Bang zusammengearbeitet. Hast du das irgendwie mitbekommen?
Krass, nee,
und gar nicht. Dann war sowas wie, ja, das war der, keine Ahnung, irgendein Familienmitglied von der Eckhard-Schmitz-Familie.
Wie wild. Ey, okay, ich glaube, wir müssen das Thema doch nochmal so ein bisschen mehr aufräumen in der nächsten Folge.
Also, wenn ihr Infos habt, dann schreibt uns auf jeden Fall mal.
Ja, Fitner Plus jetzt.
Ja, safe.
Es ist noch eine letzte Sache passiert, die in den kommenden Wochen möglicherweise ein bisschen eskalieren wird.
Werbung.
Leute, es gibt neue Drinks von 9 Mile Und Lennart und ich waren mehr oder weniger an der Entstehung beteiligt. Und zwar spreche ich von den Premixes. Das sind Ready-to-Drink-Mischgetränke. Und als wir beide in Paderborn die Kollegen und Kolleginnen von 9 Mile besuchen waren, kam auf einmal jemand rein mit einem Tablett und da waren ganz viele kleine Tests drauf von pinken Getränken. Wir haben probiert und haben gesagt, wow, Grapefruit. Und es hat damals schon richtig geil geschmeckt. Jetzt haben sie das Ganze noch weiter verfeinert und wir haben die 9 Mile Wodka Pink Rush. Das sind 330 Milliliter Dosen mit einem fertig gemixten Drink für eure nächste Party oder wo auch immer ihr hingeht.
Ja, und es gibt aber nicht nur Pink Rush, sondern es gibt auch noch 9 Mile Pornstar Martini, also Wodka Maracuja Premix. Bin ich maximal Fan von in letzter Zeit, weil es für mich eine erfrischende Variante ist, wie man Wodka noch so mischen kann. Also 9 Mile hat sich hier wirklich was Besonderes überlegt. Drinks, die man sonst nur in der Bar bekommt, jetzt auch easy to go in der Dose. Das Ganze findet ihr entweder im Späti eures Vertrauens, haltet mal die Augen offen, oder im MBG Amber Room, also online, könnt ihr euch beide Sorten bestellen. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann gibt es das Ganze sogar als Bundle mit jeweils 6 Dosen von Pink Rush und 6 Dosen von Pornstar Martini. Den Link zum Shop findet ihr in den Shownotes unter mbg-amberroom.com, könnt ihr das Ganze finden. Und jetzt geht's los mit dem Deutschrap Plus Podcast. Viel Spaß.
Werbung Ende.
Und zwar Farid Bang hat ein neues Signing bei ihm und zwar Skandal. Der kommt aus diesem ganzen Icon-Made-Umfeld, haben wir auch schon ein paar Mal drüber berichtet und war jetzt aber sehr prominent zusammen mit Farid Bang unterwegs. Also zuerst hatte Farid Bang ja Bobby Van Damme gesigned und dann Skandal. Und Skandal war zum Beispiel auch mit auf dieser Goodfellas-Tour. Da gibt's immer die Plakate davon. Da sieht man eben Bobby Van Damme, Farid Bang, Capo und Skandal drauf. Also der ist wirklich sehr prominent im Rampenlicht. Und Skandal hat eben eine Skimaske an, wo man nur seine Augen dadurch erkennen kann. Und jetzt, heute, hat Bero Bass einfach das Gesicht von Skandal geleakt, mit mehreren Bildern in seiner Instagram-Story und hat, ja.
Krank, ja.
Ja, hat das quasi, ja, wirklich geleakt und Skandal hat sich auch schon dazu geäußert, hat so ein bisschen gesagt, ja, stimmt, das bin ich kann es jetzt nicht groß bestreiten, weil es sind auch wirklich, es ist nicht nur ein Bild, sondern eben ganz, ganz viele Bilder, die gepostet haben und hat aber auch heftige Rache gegenüber Bero Bass angedroht, auch so ein bisschen von wegen, ey, das ist halt irgendwie mein Markenzeichen und du nimmst mir gerade so Geld weg sozusagen, weißt du, so, also man sagt ja immer so dieses mit Hack und sowas, aber so ein bisschen darauf bezogen, so ey, keine Ahnung, wie wenn du so Crow die Maske wegnimmst, kannst du auch sagen, ey, das hat irgendeinen finanziellen Schaden, weil der halt einfach dafür bekannt ist und dieses Mysterium um wer steckt dahinter ist halt auch irgendwie Geld wert am Ende und jetzt hat der ihn einfach so geleakt.
Alter, ich denke mir halt auch so ganz im Ernst, was hat denn dieser Skandal, also der Rapper-Skandal jetzt damit zu tun? Ja, überhaupt nichts. Er hat sich, glaube ich, kein einziges Mal dazu geäußert, oder? Also von daher wird er da jetzt reingezogen. Das ist ein junger Artist, der hat noch, denke ich mal, noch kein einziges Album draußen und so. Bei dem geht's jetzt erst los. Und dann sowas ist irgendwie schon, finde ich, schon hart. Also ich meine, das war natürlich so ein Druckmittel in Richtung Farid Bang von Bero Bass aus, aber das ist schon heftige Grenze, die da eigentlich überschritten wird. Und ich glaube, auch Farid wird da auf jeden Fall halt auch heftig drauf reagieren. Weil ich meine, das ist ja, also ne, Farid fühlt sich da ja dann auch dumm jetzt. Der hat da jetzt diesen Beef mit Bero Bass und mit Bösemann und jetzt wird da so das sein Signing halt da mit reingezogen und geleakt, was ja wirklich auch Angriff auf die eigene Persönlichkeit und Privatsphäre ist.
Plus, wenn man auch noch bedenkt, dass Farid Bang Bösemann gerade auch sehr gut auslässt aus diesem ganzen Beef, der könnte ihn ja auch mit reinnehmen und die ganze Zeit weiter dissen, aber die haben ja anscheinend da irgendwie ihr Agreement und Bero Bass überschreitet jetzt quasi diese Grenze gegenüber Farid. Ja, ich finde, da hat Farid schon Grund, ordentlich zurückzuschießen. Das heißt, wir können gespannt sein auf weitere Diss-Tracks und weitere Videos aus dem Bereich Banger Music. Gut. Ich würde aber sagen, wir kommen mal zu unseren Songs von heute. Wir haben nämlich noch zwei richtige Banger dabei. Aber bevor wir in diese Banger reinstarten, starten wir erstmal rein mit einem Banger-Part von Lennart. Let's go!
Yo, ich kicke den Part und hoffe, ich bin besser als Bero Bass. Wenn Beras geklaute Ware bei TK Maxx einsackt, wird Farid beim Klauen erwischt, bekommt ein Herzinfarkt und sieht danach schwarz, wie als schließt er mit Friedrich Merz ein Pakt. Das ist Deutschrap, damit hat eigentlich Prostitution nichts zu tun, doch manchmal ist Deutschrap Trash wegen Fitna und Ruhm. Wir versorgen euch deshalb auch mit der besten Musik, also küsse ich dein Herz, wenn du diesem Podcast 5 Sterne gibst. Und natürlich nicht nur 5 Sterne geben, sondern auch ein Follow dalassen, wenn ihr auch wissen wollt, yes, was da alles weiterhin passiert bei Farid Bang, Berobas und auch drumherum. Wer weiß, vielleicht greifen wir nochmal die ganze Eckart-Schmidt-Story auf, wenn da wirklich noch neue Informationen mit dabei sind.
Yes. Yes. Geiler Pfad, geiler Pfad. Was war das, weil du schwarz siehst wie...
Ja, und siehst danach schwarz, wie als schließt er mit Friedrich Merz einen Pakt. Von wegen, ah, geil, CDU hat ja, ja, die schwarze Farbe, bla bla, ne? Ja, geil, genau.
Alright, ja, folgt diesem Podcast, wenn ihr solche Banger-Parts nicht mehr verpassen wollt und auch keine News mehr. Einmal auf Folgen klicken und jetzt starten wir rein in die Songs von heute und wir beginnen mit Levin Liam und seinem neuen Song Feature mit Reezy, Aufwachen.
Yes, genau. Am Freitag ist nämlich das neue Album von Levin Liam rausgekommen, Gesicht verlieren, und da ist nur ein Feature drauf und das ist eben der Song mit Reezy und passend dazu hat man ein Musikvideo gedreht und diesen Song eben noch als Single released. Auch ein voller Erfolg, muss man sagen. Ich war ganz überrascht. Levin Liam, sein YouTube-Channel, hat weniger als 10.000 Abos tatsächlich nur. Und jetzt halt nach den wenigen Tagen war dieses Video auch schon das zweitmeistgeklickteste Video auf seinem Channel. Also die Kombi hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jeder, der sich vielleicht wundert, warum bei YouTube dann noch die 11 Doppelpunkt vor Aufwachen steht, das hat damit zu tun, dass der Track auf dem Album eben die 11. Anspielstation ist. Und irgendwie war das bei jeder Levin Liam Single eben so, dass dann immer noch die Tracknummer davor geschrieben wurde. Also er hatte auch schon 3 Singles vorab released und jetzt eben die 4. Single mit Reezy. Und ich würde sagen, wir hören mal rein. Aufwachen.
Schick dein Lieblingsrapper mir auf WhatsApp eine Datei. Tja, ich weiß, so schnell wie es kommt, geht's auch vorbei. Deswegen bild mir nichts drauf ein, doch manche Sachen müssen sein. Zum Beispiel, ich muss deinen Engeln in den Lauf passen. Weil ich muss ab jetzt besser aufpassen. Ich brauch ein Fit für die nächste Show. Also schreib ich denen eine Nachricht, dass sie mir den Laden aufmachen. Aufwachen, ihr habt lang genug geschlafen, Zeit, dass alle aufwachen. Wir wollen einen Link zu den neuen Tracks, doch ich schicke nichts, weil ich weiß, dass die sonst sowas auch machen. Deutsche Rapper wollen das, was ich mache, auch machen. Doch lass mich dieses Thema hier nicht aufmachen. Ich pull up vor deiner Venue mit 5 V-Klassen. Meine Schmuckbox ist voll mit
Bruchsteinen. Levin Liam und Reezy mit Aufwachen und ich muss echt sagen, ein richtig, richtig heftiger Banger, den die beiden da rausgehauen haben. Und ich höre eigentlich nicht so häufig die Musik von, ja, den einzelnen Artists jetzt, ne, von Levin Liam nicht, von Reezy nicht, aber ich finde, die matchen so gut auf diesem Song und das Besondere daran ist, man hat es jetzt auch gehört, ne, die Hook endet halt immer auf Aufwachen, aufmachen, immer diese Reimstruktur und Reezy startet eben auch so seinen Part. Am Ende sagt er dann noch Baukasten, das war jetzt schon ein bisschen weggeschnitten. Und ja, sonst irgendwie, ich finde, man hat sogar den Eindruck, wenn man das Lied hört, als würde das ganze Lied immer die gleiche oder ähnliche Endline haben, ne? Immer den auf die diese gleiche Reimstruktur weiter, aber tatsächlich ist es gar nicht so. Aber irgendwie, weil einem halt auch diese Hook am Ende noch so präsent im Kopf bleibt. Und ich finde es einfach stark gemacht, Levin Liam und Reezy da, ja.
Es ist so krass, auch dieser Refrain geht so hart mit diesem ich muss einen Engel in den Lauf passen. Also so, was ist das für eine kranke Line? Und auch der Beat ist so gestört, also so krank. Und ich finde es richtig wild. Also man kann an der Stelle schon mal droppen, das Lied ist produziert von Levin Liam selbst. Und den Beat habt ihr gerade gehört, der ist irgendwie mit Trompeten und ich weiß nicht, was allem da drin ist. Es ist so voll das Durcheinander, gepaart mit heftigen Bässen, die so richtig knallen. Und irgendwie hat der Beat aber sowas, irgendwas ist so off, irgendwas ist so ein bisschen so quietschend oder irgendwie, was sich so komisch anfühlt, aber das passt halt so zu dem Lied, ja. Und das Ganze verbunden mit dem Video ist so ein Kunstwerk. Man muss wissen, das Video ist so mäßig One-Take gefilmt. Die sind irgendwo in so einem Loft-Bausch, aber so, das ist noch nicht fertig gebaut, sondern so eine Baustelle. Überall sind so Rigipswände, noch nicht ganz verspachtelt, so, du siehst halt halbe Baustelle, ne, und die Kamera filmt aber so in einem durch. Also sie filmt die ganze Zeit Levin Liam, wie er durch diese Baustelle läuft. Irgendwann klopft er an so einer Tür und dann schwenkt die Kamera um und auf einmal ist da so Reezy, der kommt aus so einer Ecke raus, rappt seinen Part und dann ist es auch so aufgebaut, da ist ja, der Raum, also man kann sich vorstellen, dieses Loft ist wie so ein Kreis und an einer Stelle ist so ein Fahrstuhl, der runterführt. Und am Ende treffen sich dann Levin, Liam und Reezy an dieser Stelle, wo die kommen so aus zwei Richtungen und steigen dann in den Aufzug ein sozusagen. Aber das ganze Video ist wirklich so dieser roughe Baustellen-Vibe. Das aber gepaart mit diesem One-Take und diesem Beat, der auch so ein bisschen kratzig ist, ist so ein Guss einfach. Es ist krank, richtig gut.
Safe. Also pure Kunst, gutes Gesamtkunstwerk auch wirklich mit diesen ganzen Parametern, die wir jetzt so aufgezählt haben. Deswegen richtig, richtig stark. Und nicht nur Levin Diam hat aber released, sondern auch Reezy, der hat seine EP No Album rausgebracht jetzt am Freitag. Da waren aber auch schon viele Songs im Vorab draußen. Den Song Opus hatten wir damals sogar noch, kann ich mich dran erinnern, mit dem Podcast dabei. Der kam so vor circa 3 Monaten raus. Und eben auch das Feature mit OZ, was letzte Woche schon als Vorab-Single released wurde. Also bei Reezy läuft auf jeden Fall. Und ich habe neulich ein Video auf TikTok gesehen, so ein Konzertmitschnitt von ihm, wo er was gesagt hat, was jetzt tatsächlich ganz gut passt zu dem, was du gerade schon erwähnt hast. Und zwar hat Reezy gesagt, als er angefangen hat mit Musik, wollte er eigentlich eine Maske tragen, weil er gar keine Lust hatte so auf dieses Ganze, was halt mit der Deutschrap-Szene so zu tun hat, ne, weil da so viel Fitner mit dazukommen. Er hat gesagt so, ey, ich lieb eigentlich die Musik und ich will die Kunst sprechen lassen und er hätte eigentlich gerne eine Maske getragen. Und immer wenn er jetzt Crow sieht und trifft, dann sagt er zu ihm, ey, du hast eigentlich alles richtig gemacht. Und Reezy meinte auch, dass Crow alle Deutschrapper auslacht, weil er so froh ist, dass er halt von Anfang an die Maske getragen hat und das ja auch immer durchgezogen hat. Also krass. An der Stelle muss man auch sagen, keine guten Neuigkeiten eigentlich für Skandal, wenn der jetzt hier von Berobas demaskiert wurde.
Ja, ich kann mir das echt so gut vorstellen, weil wir haben letztens auch schon mal darüber gesprochen, dass man so von außen, glaube ich, krass unterschätzt, wie viel Geld man als Rapper hat, vor allem so als junger Rapper. Wenn man es irgendwann geschafft hat und man ist auf so einem Level wie so ein UFO oder keine Ahnung, man lebt nur in den besten Hotels und sowas, ja, dann, glaube ich, bisschen egal. Aber so in dieser ganzen Zeit bis dahin, wenn du wirklich so bekannt bist, aber so, du kannst ja nicht einfach so, weiß nicht, bei Netto deine Sachen kaufen. Mhm. Weißt du, so alles ist dann wieder du so ein musst, Front ja. gegen dich. Kommt so ein Farid Bang, macht Diss-Track gegen dich, weil du bei Netto einkaufen warst oder so. Also diese Anonymität ist so wertvoll.
Gibt ja auch so Fotos, ne, die immer auf Twitter rumgehen. Shindy an der Kasse, Kollege an der Kasse. Und wie nervig ist es, wenn du nicht mehr in den Supermarkt gehen kannst. Und du weißt du so, dein Leben fühlt sich noch nicht so an, als wärst du wirklich ein Star oder reich oder so, sondern musst eigentlich ein normales Leben führen und du weißt auch gar nicht, ob du jemals abgesichert bist dadurch, aber jeder kennt dich halt trotzdem durch Internet. Ist schon nicht geil, ja. Glaube ich, ja.
Ja, und zu Reezy, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob ich dir das sowieso schon mal im Vorfeld schreiben soll, aber wir haben ja damals immer krass, also Reezy haben wir nicht so gefühlt, muss man sagen. Wir haben immer gesagt, er ist, glaube ich, ein sehr korrekter Typ, aber so aus zwei Gründen habe ich zumindest Reezy nie groß gehört. Das waren einerseits diese komischen Essence-Lines, über die wir uns immer kaputt gelacht haben, irgendwie, ich bin so, keine Ahnung, cheesy, aber ich rede nicht von einem Auflauf oder von, also auch so ganz ausgefallene Gerichte, die da immer drin waren, war irgendwie so ein bisschen komisch und es ja auch teilweise so ein bisschen Lines hat, die so, ja, halt, ich war ja, frauenfeindlich, ein bisschen zu, aber war nicht so mein Vibe einfach, war nicht so, wie ich mich so ausdrücken würde und was ich so fühle irgendwie. Und diese Kritik zu diesen Songs, zu denen wir das gesagt haben, ist meiner Meinung nach immer noch, also steht genauso, also aus meiner Sicht 100% genauso, kann ich immer noch nicht hören, diese Songs mit Cheddar und Auflauf und was weiß ich nicht, was ja. Aber Bro, ich bin heftig in einem Breezy-Film im Moment. Ich Krass. Weiß nicht, wie ich da reingefallen bin, aber es gibt irgendwie, der war ja auf diesem 6PM-Festival und da war, glaube ich, auch Samsung mit dabei und die haben so eine riesen Kampagne gemacht und spielen jetzt immer so ein Video, was 1000-mal in unserem Feed ist bei Deutsche Plus, wo so ein Ausschnitt aus einem Song von Breezy kommt mit diesem 6PM-Ding, die haben so einen Song zusammen, alte Bilder heißt es. Und ich hatte so ein Ohrwurm, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mir das jetzt mal anhören. Und dann kam eben noch My Love raus mit OZ, was du gerade gesagt hast, ja. Und irgendwie hat dieser Song auch bei mir reingekriegt. Und ich dachte so, hä, krass, ich habe jetzt schon so 2 Songs von Reezy, die ich feiere. Und dann, ich musste mich echt durchhören und auch wirklich viel skippen. Aber es kam immer mehr dazu. Und so langsam verstehe ich es ein bisschen, ja. Und deswegen bin ich auch sehr glücklich, dass jetzt der Song mit Levin Liam darauf aufbaut. Also der ist auch so krass einfach, also auch so einer der Reezy-Songs, der es in meine private Playlist geschafft hat. Und Zudem zieht Reezy gerade auch geisteskrank durch. Ich hab's noch nicht so ganz gecheckt, wie diese Connection zusammen zustande kam. Vielleicht kann irgendjemand, der ein bisschen mehr Reezy Ultra ist, das mal kommentieren, dann können wir das nächste Woche auflösen. Aber Central C, der hat jetzt einen neuen Song rausgebracht und in diesem, mit so einem Hochglanzvideo, was in Paris gedreht ist, wo die ganze Zeit fahren, die mit so einer Kolonne mit irgendwie rosé-goldenen, weiß nicht was, G-Klasse, Lamborghini, Ferrari, also die haben wirklich so wie so 8 oder 10 Autos, alle so Luxuswegen, die komplett in Roségold sind und fahren damit so durch Paris. Es ist so voll das wilde Musikvideo, lohnt sich anzugucken. Und in diesem Musikvideo ist die ganze Zeit Reezy neben Central C. Also Central C, der so mit Drake-Feature hat und also übertrieben die Hits hat, ja. Also der hat zwar auch mit Luciano ein Feature, muss man sagen, vielleicht kommt da die Connection her, aber trotzdem ist es wild, dass Reezy so die ganze Zeit neben ihm da so steht in diesem Musikvideo, so, hä?
Heftig, dann bin ich mal gespannt, weil ich kann mir vorstellen, dass da dann vielleicht auch, also ne, wenn die Connection so close ist, dass da auch Musik kommt. Und damals war es ja sogar so ein bisschen so, dass Luciano Central C-Feature gar nicht so krass abging, also als es so vor 2 Jahren, als die ihren ersten Song zusammen gemacht haben, also es ging natürlich heftig ab, aber so der Song mit Aitch und mit Bia ging ja dann ultra durch die Decke, Bamba, und ich glaube, jeder hätte davor gedacht, so dass das Ding mit Central C so durch die Decke geht, war natürlich trotzdem ein heftiges Lied und so und hat seine Klicks gemacht, aber deswegen, also Reezy und Central C kann ich mir auch gut vorstellen, vor allem wir haben ja auch Reezy nie abgesprochen, dass, also ich habe immer gesagt, so, ne, dass die Musik auch krass ist, aber das einfach nicht insgesamt so mein Type ist, aber auf dem Lied hat er mich auch komplett überzeugt, auf jeden Fall. Eine letzte Info noch zu Levin Liam, und zwar hat Levin Liam auch Beef, was man jetzt vielleicht nicht direkt erahnen würde, und zwar hatte ich das mal vor ein paar Monaten gesehen und jetzt auch wiedergefunden. Levin Liam hat vor schon einiger Zeit den Track Uber X rausgebracht. Und ein paar Monate später hat dann Mark Forster den Track Cola in den Petrus released und die Hook hat sich halt etwas ähnlich angehört. Und anscheinend hat dann Levin Liam im Nachgang auch so ein paar Stories gemacht, wo er ein bisschen gegen Mark Forster gestichelt hat. Und wir hatten ja Anfang des Jahres auch Mark Forsters Deutschrap-Debüt mit im Podcast dabei, Schwarzer Toyota, das Lied, was er mit Chiago und Kurt Cobain rausgebracht hat. Und da war nämlich eine Line drin, du fährst mit Uber X, ich zur Arena in Hannover. Und wenn man diese Line, könnte man mit diesem Vorwissen, was man da hat, ne, dass es da ein bisschen hin und her ging zwischen Levin Liam und Mark Forster und dass der Ursprung sozusagen auch das Lied Uber X war und das dann eben gestichelt wurde, könnte man natürlich krass darauf beziehen, vor allem weil man ja auch sagen muss, Uber X ist jetzt, ne, man könnte ja sagen, du fährst mit Uber. Und weißt du, was ich meine? So, ne? Also Uber X ist ja schon sehr spezifisch. Das heißt, das war safe irgendwie so eingebaut von Mark Forster, dass er da einmal zurückstichelt gegen Levin Liam.
Aber auch wild von Mark Forster, der gerade immer so seinen kleinen Zeh in so Deutschrap-Wasser getaucht hat und jetzt schon so
direkt Beef anfängt.
Ich frage mich auch bis heute, ich habe nämlich den Song letztens nochmal gehört, und er hat doch so den letzten Part verschluckt, wo wir nicht ganz sicher waren bei Schwarzer Toyota, was er da sagt, irgendwie mit einem Messer oder irgendwie sowas, ne, was wir so gedacht haben, dass er da sagt. Keine Ahnung, ist bis jetzt nicht rausgekommen, was das Ende dieser Line sein sollte.
Ja, und auch insgesamt, ob der jetzt irgendwann noch ein richtig großes Deutschrap-Release macht, das gab es irgendwie gar keine richtige Fortführung, aber vielleicht kommt es dann 2025 oder so.
Wer weiß, wer weiß. Aber gut, wir können ja mal weitermachen mit einem Newcomer, wo wir wissen, dass er jetzt in der Deutschrap-Szene durchstartet. Und zwar La Cassette. Und ich muss ehrlicherweise sagen, so bei Deutschrap Plus sind wir schon sehr krass auch so mit den großen Namen immer beschäftigt. Also die ganze Woche, wenn wir uns die Stories angucken und wer hat wo Beef und wer hat was Release und was weiß ich ja, dass man irgendwie aufgrund dessen das gar nicht so viel Zeit hat, jetzt jeden Newcomer unter die Lupe zu nehmen. Jeden von, ich weiß nicht, Icon, Rap LaRue, wer sonst noch so aufpoppt aus dem ganzen Berliner Umfeld und hier und da und jenes und sowas. Und man, das ist wirklich so eine Sache, wo wir sehr selten dazu kommen. Und irgendwann hat es angefangen, dass ich so den Namen La Cassette gehört habe und ich fand den schon so, ich weiß es, also oder für die Leute, die es nicht wissen, es bezieht sich auf so einen Fußballspieler, aber da ich einfach so keinen Plan von Fußball habe, kann ich den Namen nicht und für mich hat sich der Name einfach so cool angehört, La Cassette irgendwie so, was, ne, irgendwie und der ist immer wieder aufgepoppt, immer wieder und irgendwann sehe ich so, das Capital Bra, was von Lacazette in die Kamera rappt und so Voice-Over macht und sowas, ja. Ich bin so, krass, okay, gut, aber Capi pusht ja auch andere Newcomer so ein bisschen, deswegen gar nicht jetzt so krass drauf geachtet. Und dann sehe ich irgendwie ein Video, wo Chiago zusammen mit Pamela Reif ein Voice-Over macht von Lacazette. Ich denke mir so, okay, jetzt reicht's, jetzt müssen wir den mit in den Podcast nehmen, ja. Und das Wilde bei Lacazette ist, es gibt einfach kaum Informationen zu ihm. Es gibt, man weiß wirklich fast gar nichts. Also ich habe auf TikTok was gesehen, wo er irgendwie gesagt hat, dass er Grieche ist. Und dieses Video ist irgendwie jetzt 20 Mal auf TikToks mit tausenden Kommentaren, weil so das Erste ist, was man irgendwie über ihn weiß. Ja, und die Leute drehen komplett durch, weil man weiß, okay, er ist Grieche. Ich meine, er kommt aus Berlin-Zehlendorf und da hört eigentlich schon auf, was man so über ihn weiß.
Ja, bei mir war es auch ähnlich, also ich habe es durch Capi mitbekommen, aber habe das auch nie so ernst genommen, weil Capi ja andauernd Newcomer gepusht hat. Mir ist aber halt so aufgefallen, dass er diesen Newcomer halt echt sehr, sehr häufig pusht, aber habe mich da dann nie so krass mit beschäftigt. Und wie du sagst, dann neulich, ne, das ist lustig, dass du sagst, Chiago, Pamela Reif, TikTok war dann tatsächlich auch so einen, nochmal so eine neue Wendung, so wo ich so dachte, so okay, krass, also irgendwie da geht was und so. Und dann vor ein paar Tagen ist er mir dann immer mehr auf TikTok vorgeschlagen worden. Und jetzt kam ja auch so sein krassestes Lied bisher überhaupt raus, kann man sagen. Und Support hat er, so wie ich das sehe, schon stark auch von einem Capi bekommen oder Kalasch oder so, der kommentiert. Mhm. Also ich glaube, das ist auch so sein musikalisches Umfeld, auch so Gringo, ne? Also das habe ich schon so den Eindruck.
Da hast du safe recht. Ich sag später noch was zu diesem ganzen Umfeld und wie Lacazette selber dazu steht. Aber jetzt, wo du den Song schon angesprochen hast und ihr, diejenigen, die Lacazette noch nicht kennen, die brennen wahrscheinlich gerade darauf, mal zu hören, wie sich sein Sound anhört. Für die spiele ich jetzt mal direkt den neuen Track ab. Und zwar heißt der LID, also L-I-D, drei Buchstaben, wird gleich noch wichtig. Und dieser Song hat ein sehr witziges Intro, wo er erstmal Lucky den Clown spielt. Und das habe ich euch mit reingenommen. Der Ausschnitt ist ein paar Sekunden länger als normal. Aber damit ihr auf jeden Fall dieses Intro auch mitbekommt. Also, Lacazette mit seinem neuen Track LID. Let's go.
Hey Leute, das ist Lucky. Jeden Donnerstag, pünktlich um 23.59 Uhr. Lucky ist da. Ich mach euch den Krebs weg, Alter. Mach den Scheiß an, hab ich gesagt. Du machst auf Ticker, doch als komm dies auf, ich wette. Seitdem ich da bin, ist dein Donnerstag gerettet. Deiner hängt am Automat, 2-10 Koks auf der Toilette. Und ich suche in der Menschenmenge Gette. Egal wie gern ich's hätte, keiner hat so drauf wie ich. Keiner ist so drauf wie ich, halt die Fresse, ich bin dicht. Ich vermisse dein Gesicht. Ich wohne noch mit Mama, sie sagt Sohn, ich seh dich nicht. Mein Herz pumpt, nur die Seele ist erfroren. Wenn ich einen Tag nicht sehe, kommt das Abjad aus dem Porn. Irgendwo da draußen haben wir uns verloren. Euch macht dieser Scheiß kaputt, mich hat dieser Scheiß geformt. Luck, wer ist King Kong?
Yes, Lacazette mit seinem neuen Track LID. Und ich glaube, man hat so ein bisschen rausgehört. Für mich das Besondere an Lacazette ist, er hat einen geisteskranken Flow. Er kann richtig, richtig gut auf den Beat rappen. Er hat diese Straßen-Rap-Vibes, er wirkt übel real auf mich, aber gleichzeitig hat er so ein Humor-Level, was ich bei nicht vielen anderen Rappern sehe. Das ist früher gab es irgendwie viel mehr, wenn man an so ein SSIO denkt oder sowas. Heutzutage auf jeden Fall ein Chiago, aber halt komplett andere Musikrichtung. Aber dieses, also für mich ist so die Secret Sauce, dass er wirklich Straßenrap macht auf kranken Beats, so richtige Oldschool-Beats, man hat es gerade schon gehört. Und das gepaart mit diesem Humor, diesem so, ich bin Lucky, der Clown hier irgendwie so geschminkt im Intro und sowas, ja. Geil. Also wirklich wirklich krass.
Und er geht halt auch heftig auf TikTok viral. Also gerade jetzt auch mit diesem Lied. Man hat die Stelle jetzt nicht gehört, aber es wäre gleich danach gekommen, weil irgendwie dann glaube ich sowas rappt wie Lucky is Sheriff, aber Lacazette ist Megatron. Es macht und dann hört man so Schussgeräusche und danach die Line, das waren 70 Schüsse aus dem Gehwaggon. Und genau das, dieser Sound geht halt auch gerade übelst viral auf TikTok. Und ey, es ist halt heftig, wie dieses Lied einschlägt. Also ich habe jetzt mal geschaut, der hat einfach innerhalb von 2 Tagen die 2,5 Millionen Streams auf YouTube gemacht und steht in den Spotify-Charts gerade nur hinter Linkin Park. Und es gibt auch noch so eine Seite, wo man sich so die am meist gestreamtesten Künstler in allen möglichen Ländern anschauen kann. Und in Deutschland ist Lacazette als Newcomer gerade auf Platz 4 hinter Linkin Park, Iliver und Taylor Swift. Also vor jedem Deutschrapper auch. Also richtig, richtig heftig, was da jetzt abgeht. Weil letztendlich haben wir ihn tatsächlich auch ein bisschen spät insgesamt auf dem Schirm gehabt, muss man schon so sagen. Und ich finde es aber auch schön und erfrischend, dass es mal wieder einen Newcomer gibt, der jetzt nicht mit Icon und Rap LaRue auch direkt zu tun hat, weil das hat eigentlich bisher das Jahr geprägt. Und ich habe das Gefühl, das ist jemand, der kann am Ende der Newcomer des Jahres werden. Also so, das ist gerade so mein Bauchgefühl irgendwie, dass es jetzt gerade richtig bei dem losgeht und abgeht.
Vor allem ist er ja noch gar nicht so komplett im Mainstream angekommen. Also er hat ja diesen übertriebenen Hype durch halt so diese TikTok-Bubble und natürlich auch so eine gewisse Deutschrap-Bubble. Aber so komplett angekommen als Newcomer ist er meiner Meinung nach noch nicht. Ich meine, er hat noch so viel Potenzial nach oben, das meine ich damit, ja. Und er hat Stand jetzt, hat er 8 Lieder rausgebracht. Das erste kam im Mai 2024 raus und 4 davon waren schon in den Charts. Also so, wenn man offizielle deutsche Charts sich anguckt, waren 4 seiner 8 Songs da drin. Also wirklich krass. Und jetzt kam erst dieses Lied raus, ja. Also, das ist schon heftig, muss man sagen. Dann halt auch noch dieses Umfeld, ne? Und das wollte ich eben noch dazu sagen. Wir haben ja schon gesagt, ne, Kapi gepostet, Agro, Pamela Reif und sowas. Und ich war jetzt neulich mit unserem Kollegen Willem hier von Deutsche Plus Abendessen und der ist da ein bisschen mehr auch drin in der Materie und kannte Lacazette auch schon länger. Und der hat so gemeint, ja, aber das Ding ist, dass so Lacazette, der sagt so ganz aktiv, der will diesen Push gar nicht, der will das so selber schaffen, der will nicht, dass man ihm so irgendwann sagt, so ja, der hat das ja nur geschafft, weil Kapi den die ganze Zeit gepusht hat und sowas, ja. Und witzigerweise findet man sogar die gleiche Aussage, das habe ich eben gesehen, auf seinem Spotify-Profil. Also bei Spotify, wenn man so runterscrollt, dann ist da immer so eine Artist-Beschreibung und da steht dann eben, er ist eine Ein-Mann-Armee, der mit seinen Texten den Zeitgeist trifft. Er bekommt Support von vielen namhaften Rappern der Szene, doch bleibt seiner eigenen Gang immer treu. 4-1 Steglitz, /Zehlendorf ist seine Hood. Also so, ja, ich meine, also ne, anders ausgedrückt, er hätte sicherlich auch schon jetzt ein Feature haben können oder sowas, ne, aber er zieht halt komplett alleine durch.
Safe, und ich glaube, das ist auch eine gute Idee einfach, ne, da ist nicht jeder Künstler für gemacht, aber jetzt, der Plan geht ja jetzt schon auf irgendwie, ne, dass es sich gelohnt hat, jetzt auch alleine durchzuziehen, jetzt das erste Ding, was komplett durch die Decke geht und was ihm auch eine größere Reichweite insgesamt gönnen wird, ne, wenn er da jetzt bei Platz 2 bei Spotify Charts steht gerade, bin ich mal gespannt, wo er dann in den offiziellen Charts am Ende steht der Woche, das können wir nächste Woche berichten, aber ich denke, safe Top Ten ist da drin jetzt für ihn.
Und ich meine, was man auch nicht vergessen darf, ne, weil wir, als wir vorhin zum Beispiel auch über Art gesprochen haben, so du bist junger Künstler, verdienst das erste Mal dick Cash und sowas, ja, dann kommt vielleicht ein große Feature-Anfrage. Das Ding ist ja, sagen wir mal jetzt, name any rapper, keine Ahnung, ein Summer Jam, Casey, was weiß ich, irgendjemand würde jetzt Lacazette fragen oder ein Kapi würde sagen, ey, wir machen ein Feature. Dann wäre ja die Aufteilung safe nicht 50-50, sondern die würden ja sagen, ey, komm, ich feature dich, dafür machen wir irgendwie 80-20 oder sowas, ja. Aber wenn du es selber schaffst, so einen Hype zu generieren und 100% hast, so am Ende so, bro, dann zieh erstmal alleine durch, weißt du, bis die 50-50 annehmen. Weißt du?
Yes. Echt so, wie findest du denn den Künstler so an sich? Also ich habe jetzt rausgehört, dass du es auf jeden Fall feierst. Bei mir ist jetzt, ich bin dann auch immer sehr begeistert, wenn irgendwie so Phänomene auftreten, wie halt jetzt in dem Fall krasse Streaming-Zahlen erreicht werden. Man merkt, okay, da schafft einfach ein Artist es einfach mit Musik, mit Kunst irgendwie das zu generieren und so eine Masse zu bewegen. Irgendwie, ich habe schon gesehen, Manuelsen hat darauf reagiert und so. Ich muss aber auch ganz offen und ehrlich sagen, dass ich so vor einer Woche oder vor 1-2 Wochen, wo ich mich das erste Mal ein bisschen genauer damit beschäftigt habe, es nicht so hart gefühlt habe irgendwie, weil ich mich sehr krass erstmal an diese Stimme, die ja schon außergewöhnlich ist, ja, gewöhnen musste. Und mittlerweile komme ich immer ein bisschen mehr rein, aber das ist mir schon schwer gefallen am Anfang und ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich dazu stehe, aber ich will da auch kein Talent absprechen oder so. Also ich finde auch vom Flow ist es krass, auch die Lines sind halt nicht so berechenbar wie bei vielen anderen, sondern es ist halt immer wieder eine unterhaltsame Line mit dabei oder irgendwas mit dem man nicht gerechnet hat, also sehr viel Kreativität steckt da drin, aber ich muss sagen, mit der Stimme bin ich noch nicht ganz so warm.
Ja, ich habe auch gesehen auf TikTok, weil das eine der wenigen Quellen ist, wo man überhaupt an Informationen über ihn kommt, ne, dass da auch so ein paar Videos sind, wo Leute sich quasi darüber lustig machen, so von wegen so, ey, wie könnt ihr auf Ernst Lacazette hören und so, achtet mal auf die Stimme und sowas. Und ich habe auch noch was anderes gesehen, dass dieser Sammy von
Rap LaRue,
Rap LaRue, der hat am Anfang hat der Lacazette nicht gefeiert und hat ihm die Kritik gegeben, dass die Sachen, die er rappt, einfach nicht cool sind. Auch wenn er gut flowen kann, müssen die Sachen, die du aussprichst, also deine Parts, die Wörter und Inhalte, ja, müssen halt auch was Cooles sein, ja. Und dass das anscheinend nicht so der Fall ist, ja. Und ich kann beiden Argumenten so ein ganz bisschen zustimmen. Ich habe mit der Stimme gar nicht mal so Probleme, muss ich sagen. Aber bei den Parts ist bei mir noch so, dass, ja, keine Ahnung, also so ein Drittel der Parts fühle ich so gar nicht. Also so wirklich gar nicht im Sinne von, dass es so für mich was Negatives ist. Und zwei Drittel sind aber so richtig geil, wie diese Statement-Parts. Auch das mit diesem irgendwie 70 Schüsse aus dem Gehwaggon und sowas. Übel geil, ja. Und ich glaube, wenn er das noch ein bisschen gefixt bekommt, dass so alles coole Parts sind, dann kann ich es auch noch krasser fühlen. Ich bin schon sold, muss ich sagen. Also für mich ist der schon wirklich ein krasser Artist. So, ich habe den schon in meine Playlist gepackt und so. Aber das wäre vielleicht noch so eine konstruktive Kritik, dass er da an den Parts und den Inhalt noch ein bisschen schraubt. Ich habe auch gesehen, dass jetzt so ein kleines Battle losgegangen ist zwischen Mucho und Lacazette. Mucho hatten wir ja auch neulich bei uns im Podcast zum ersten Mal mit dabei, das neue Signing von PA Sports. Und dass es halt häufig darum geht, ey, wer ist der beste Newcomer, Mucho oder Lacazette? So, ne? Es scheint nur die beiden zu geben. Und um da mal reinzugehen, also da muss ich sagen, bin ich safe bei Lacazette. Ich finde halt auch die Beat-Auswahl so krass. Ich finde seinen Ansatz sehr, sehr kreativ, was er hier gemacht hat mit diesem Lucky, der Clown und sowas, ja. Auch dieses 70 Schüsse aus dem Gehwaggon, wo man dann kurz ein Video sieht, wie anscheinend jemand wirklich aus dem Gehwaggon 70 Mal rausschießt, wenn ich es richtig gesehen habe, ja. So, keine Angst, irgendwie übel geil. Und was mir bei Mucho so ein bisschen negativ aufgefallen ist, hab ich dir das geschickt, wo der
ja,
in Interview
gesehen,
saß.
Twitter, ja.
Und so meinte irgendwie erst so der beste Rapper und so, da ich so, oh, chill doch mal, so weißt du, er meint irgendwie so, Deutschrap kannst du nicht mehr ohne Mucho schreiben, ich bin der beste Rapper, erst kommt Mucho und dann kommen alle anderen, so, chill, Bro, so, werd erstmal richtig bekannt, so weißt du. Also deswegen, da muss ich sagen, ist mir Lacazette ein Ticken auch sympathischer.
Ja, safe, aber mir ist auch aufgefallen, dass die von der Stimme sehr ähnlich sind tatsächlich, aber ich kenne wirklich auch zu wenig Musik, sowohl von Mucho als auch von Lacazette, als es so richtig gut bewerten zu können. Aber ist doch schön eigentlich, dass man da jetzt noch zwei hat, nachdem es am Anfang des Jahres so krass abging mit Icon zum Beispiel, ne, Skandal, Shabab, dann Rap La Rue mit Ammo, Haaland auch nochmal einen guten Push bekommen, Ayman und so, ne. Also da hatten wir ja viele eben aus dieser ganzen Bubble und jetzt dann das nochmal hier zum Ende des Jahres, schon ziemlich krass. Und ich hoffe, dass es jetzt auch weiter nach oben geht für Lacazette. Ich habe auch mitbekommen, dass der anscheinend schon ziemlich viel Probleme hat mit Songs werden geleakt und so. Und anscheinend war auch diese Hörprobe zu Lit schon länger draußen, aber mit einem anderen Beat. Also er hat nochmal den Beat geswitcht. Und ich habe auch gesehen TikTok-Kommentare, die tatsächlich auch ziemlich viele Likes hatten, wo es halt hieß so, ey, ganz ehrlich, der alte Beat war geiler. Also kennen wir ja alle, ne, wenn man schon so eine Hörprobe mit einem anderen Beat gewohnt ist und dann kommt ein neuer Beat dazu, feiert man es nicht so krass. Aber ja, ich habe vorhin die Streaming-Zahlen vorgelesen, ne, also hat nicht dafür gesorgt, dass das Lied jetzt irgendwie weniger gefeiert wird und es geht einfach gerade krass nach oben. Und ich denke, wir werden nächste Woche darüber berichten, wo Lacazette in den Charts gelandet ist mit diesem Senkrechtstarter-Song. Genau.
Yes. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Und deswegen, wenn es euch gefallen hat, dann folgt doch gerne dem Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Oder hinterlasst auch eine positive Bewertung. Das freut uns sehr. Und damit würde ich sagen, macht's gut. Wir hören uns in einer Woche wieder und fassen dann für euch den kompletten Release Friday und die wichtigsten News der Woche zusammen. Also, bis nächste Woche Montag. Macht's gut. Ciao, ciao.